Wir wollen zu Beginn noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch heute Nachmittag miteinander dein Wort studieren dürfen. Wir bitten dich um deinen Beistand und deine Hilfe durch deinen Geist. Leite du uns und öffne auch die Augen unserer Herzen, damit wir Wunder schauen in deinem Wort. Leite du diesen Nachmittag, gib uns Gnade, um dich und Gottes Pläne zu erkennen. Amen. Wir sind letztes Mal in unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Daniel bis gegen den Schluss von Daniel 9 gekommen. Und nun sollten wir noch genauer die Prophetie über die 70 Jahrwochen anschauen. Und jetzt merkt man, das hat sich in einigen gerade überschnitten mit unserem Morgenthema. Aber es ist nicht schlimm, denke ich. Wenigstens für mich, weil schon die alten Römer haben gesagt, Repetitio mater studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Also es gibt einige Wiederholungen, aber somit setzt es sich besser. Und ich werde aber auch einige Dinge sagen, die ich heute Morgen überhaupt nicht gesagt habe. Und es kommt dazu, eigentlich sollte jeder Gläubige, jeder Christ diese Stelle über die Jahrwochen auswendig kennen. Und zwar so, dass man bei irgendeiner Gelegenheit Schreibblock rausnehmen könnte und das aus dem Gedächtnis aufschreiben, einem Ungläubigen das Wunder der Prophetie vorrechnen und vorzeigen könnte. Das lohnt sich wirklich. Also das wirft Menschen um. Diese Präzision und wie man das so schön auch nachweisen kann, wie sich die Zeiten, die Jahre genau so erfüllt haben, bis auf das Kommen von Jesus Christus. Ich lese zunächst nochmals ab Kapitel 9, Vers 24. So merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. Der Engel betont, und zwar der Engel Gabriel, betont Daniel gegenüber, er soll das, was jetzt folgt, eben mit Aufmerksamkeit aufnehmen, so merke auf das Wort. Und er soll das auch begreifen und verstehe das Gesicht oder die Vision. Also auch wir sind aufgerufen, diese Dinge zu verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen, dann sind wir selber schuld, weil wir uns eben nicht die Mühe genommen haben, das intensiv zu studieren. Aber das machen wir ja heute Nachmittag. Und schon ein bisschen heute Morgen. Vers 24. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Zunächst bis hierhin. Das haben wir heute Morgen nicht angeschaut, was hier in Vers 24 steht. Insgesamt gibt es eine Prophetie über 70 Jahrwochen. Und am Ende von 70 Jahrwochen, die zusammenhängen mit dem Schicksal Israels über dein Volk und mit dem Schicksal der Stadt Jerusalem und über deine heilige Stadt, dann soll der endgültige Segen kommen. Und das ist ein Hinweis auf das 1000-jährige Friedensreich, wie es in Offenbarung 20 beschrieben wird. Jesus Christus wird als Richter der Welt kommen und dann den Segen des 1000-jährigen Friedensreiches bringen. Und das umfasst nach Vers 24 6 Punkte. Erstens, den Abfall zum Abschluss bringen. Zweitens, den Sünden ein Ende machen. Drittens, die Ungerechtigkeit zu sühnen. Viertens, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Fünftens, Gesicht und Propheten zu versiegeln. Sechstens, ein Allerheiligstes zu salben. Was bedeutet erstens, den Abfall zum Abschluss bringen? Es ist ja so, dass das Volk Israel im Alten Testament immer wieder von Gott abgefallen ist. Natürlich, immer wieder hat es dann durch Gottes Gnade ein Aufstehen gegeben, aber dann wieder ein Abfallen und wieder ein Aufstehen und wieder ein Abfallen. Und wie war das vor 2000 Jahren? Wir kommen darauf später noch ausführlicher zu sprechen. Als der Messias, der Herr Jesus, kam, hat die Masse den Messias abgelehnt. Und das war Abfall. Und was ist geschehen durch 2000 Jahre hindurch? Es ist nur eine Minderheit aus dem jüdischen Volk zum Glauben an Jesus Christus als Messias gekommen. Das ist dieser Abfall. Und dieser Abfall wird noch einen Höhepunkt erreichen im Kommen des Antichristen. Der Antichrist wird ja in 2. Thessalonicher 2 beschrieben als der Mensch der Sünde, der sich über alles erhebt, was Gott heißt, der sich dann sogar in den Tempel Gottes setzt und sagen wird, er sei Gott. Und nun, das Wort Gottes macht klar, dass die Masse Israels wird bei diesem Abfall des Antichristen mitmachen. Also man kann sagen, diese 2000 Jahre Abfall münden schlussendlich in den Höhepunkt, das Kommen des Antichristen, und die Masse Israels wird ihn akzeptieren. Aber mit diesem Ereignis des Antichristen, der akzeptiert wird, kommen wir genau in die letzte Phase dieser 70 Jahrwochen. Und am Ende kommt der Herr Jesus. Ein Drittel aus Israel wird sich in der Not bekehren. Und die werden sich von all diesem Abfall abwenden. Und schließlich wird ein neues Israel eingehen in das tausendjährige Reich. Alle werden Gläubige sein. Das ist das Ereignis, das Römer 11, Vers 25 und 26 beschreibt. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Dieser Drittel, der noch überleben wird, nach Sacharja 13, Vers 8, der geht ins tausendjährige Reich ein. Und dann wird die Geschichte des Abfalls Israels so ein Ende nehmen. Das heißt, den Abfall zum Abschluss zu bringen. Und ganz allgemein, zweitens, den Sünden ein Ende zu machen. Israel wird umkehren zum Herrn und diese ewige Geschichte von Sünde und gegen das Wort Gottes handeln, nimmt ein Ende. Drittens, die Ungerechtigkeit zu sühnen. Israel wird als Nation Gottes Vergebung bekommen. Nämlich alle, die umkehren. Dieser Drittel, der dann dieses neue Israel sein wird, das wirklich erneuert ist, alle werden bekehrt sein und werden die Vergebung annehmen. Sacharja 12, Vers 10 sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden den Herrn Jesus sehen, der damals bei seinem ersten Kommen durchbohrt worden war und für sie gestorben war am Kreuz. Und sie werden diese Vergebung im Glauben in Anspruch nehmen und werden Jesaja 53 im Glauben beten können. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Und sie werden diese Vergebung bekommen, die Ungerechtigkeit Israels wird gesühnt sein. Viertens, eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Das heißt, Gott wird Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt einführen. Alle Kriege weltweit werden aufhören. Alle Probleme dieser Erde werden gelöst werden durch den Herrn Jesus. 1000 Jahre Frieden hier auf Erden. Was wir nicht schafften, was die UNO nicht geschafft hat, das wird der Herr Jesus wirklich bringen. Eine ewige Gerechtigkeit einführen. Fünftens, Gesicht und Propheten werden versiegelt. Wenn man die Visionen, die Gesichter und die Propheten des Alten Testaments liest, das Endziel ist immer schließlich das Reich des Messias. Das Friedensreich des Messias. Dorthin zielen alle Propheten. Die Propheten haben immer über ihre Zeit prophezeit, was gerade unmittelbar bevorstand, und dann darüber hinaus und bis ans Ziel. Und das Ziel ist das Reich des Messias. Und wenn das nun alles in Erfüllung gehen wird, dann kriegt gewissermaßen das ganze Alte Testament, die ganze Prophetie, das Siegel Gottes drauf. Erfüllte Prophetie ist das Siegel Gottes auf die Bibel. Und so wird also mit der 70. Jahrwoche, diesen Ereignissen, die dann erfüllt werden, wird quasi die ganze biblische Prophetie bestätigt und versiegelt werden. Mit dem Siegel zeigt Gott, das ist mein Wort. Das Siegel zeigt immer den Besitzer an. Wem gehört das, was versiegelt ist? Und Gott versiegelt so Gesicht und Propheten. Sechstens, ein Allerheiligstes wird gesalbt. Das heißt also, es wird einen Tempel geben in dieser Zeit. Und das ist eben der Endzeittempel nach Hesekiel 40 bis 48. Dort beschreibt in diesen Kapiteln der Prophet, dass eben wenn der Messias kommt als Messias, wird schon beschrieben in Hesekiel 37, dann wird schließlich der letzte Tempel gebaut werden, nach den Plänen von Hesekiel 40 bis 48. Und das sind Pläne, die wurden nie in der Vergangenheit ausgeführt. Nicht wahr? Als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft heimkehrten, da wollten sie den zerstörten Salomo-Tempel wieder aufbauen. Sie haben den zweiten Tempel gebaut. Damals hatten sie schon das Buch Hesekiel, denn das wurde ja in Babylon geschrieben. Aber sie haben den zweiten Tempel nicht nach Hesekiel aufgebaut. In Esra 3 kann man nachlesen, wie sie begannen mit dem Tempelbau und in den weiteren Kapiteln. Aber sie haben nicht nach Hesekiel gebaut. Warum nicht? Weil sie wussten, der Hesekiel-Tempel, das ist der Endzeit-Tempel. Wir leben aber nicht in der Endzeit. Und so haben sie nicht den Endzeit-Tempel gebaut, sondern einen vorläufigen Tempel, den zweiten Tempel. Aber heute ist man im orthodoxen Judentum im Klaren. Hesekiel 36, Vers 24 spricht davon, dass Gott uns aus allen Völkern wieder heimführt ins Land der Väter. Und dann kommt nach Kapitel 36, ja? Kommt Kapitel 40 bis 48 mit dem Endzeittempel. Und so ist Ihnen klar, das ist der Tempel, der eigentlich in dieser Epoche schließlich aufgebaut werden sollte. Denn jetzt sind wir in der Endzeit. Und interessant ist noch folgendes Detail. Hier, wie gesagt, dieses Allerheiligste wird gesalbt werden. Nun, die Stiftshütte wurde ja mit dem Salböl von Mose geweiht und gesalbt. Dieses Öl wurde auch verwendet, als man den Salomo-Tempel einweihte. Mit diesem Öl wurden auch die hohen Priester gesalbt. Also schon Aaron wurde mit diesem Öl gesalbt. Man lese Psalm 133 zum Beispiel. Und auch die hohen Priester des Salomo-Tempels ab Zadok, das waren alles gesalbte Priester. Aber als die Juden aus der Gefangenschaft in Babylon zurückkehrten, ab 539 vor Christus, da hatten sie das Salböl von Mose nicht mehr. Der zweite Tempel wurde gebaut, aber wurde nicht gesalbt. Man hat wieder hohe Priester gehabt, aber keiner dieser hohen Priester war gesalbter Priester. Und hier lesen wir von einem Tempel, der gesalbt werden wird. Das ist eben nicht der zweite Tempel hier, sondern das ist der noch zukünftige dritte Tempel. Und tatsächlich, in Daniel 9 finden wir alle drei Tempel der Geschichte und Prophetie Israels. Schauen wir mal in Kapitel 9, Vers 18, Vers 17, da betet Daniel im Jahr 539 vor Christus. Der erste Vers des Kapitels datiert ja auf das erste Jahr von Darius, der Meder, das war 539, das Ende der babylonischen Gefangenschaft. Und da betet Daniel in Vers 17, und nun höre unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Da nimmt er Bezug auf den damals verwüsteten Salomo-Tempel, auf die Ruinen, die auf dem Tempelberg noch zu sehen waren. Und wir werden gleich sehen, in der Prophetie der Jahrwochen, da schreibt Daniel in Vers 25, dass der Messias, Vers 26, der Messias kommen wird, der getötet wird und nichts haben wird. Und dann heißt es, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das bezieht sich auf die Zerstörung Jerusalems nach der Ermordung des Messias Jesus. Übrigens auch in den rabbinischen Kommentaren, die man in jeder Rabbinerbibel findet. Da haben wir den Grundtext, in großen hebräischen Buchstaben und dann kleiner die verschiedenen wichtigen Kommentare aus dem Mittelalter. Und da wird erklärt, dieser Vers spricht von den Leiden, die über das jüdische Volk kamen im Jahr 70 nach Christus. Also wir verstehen, dass dieser Vers hier sich bezieht auf die Zerstörung des zweiten Tempels. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist der zweite Tempel. Aber in Vers 24, wo gesagt wird, aber im Ganzen gibt es 70 Jahrwochen und nach 70 Jahrwochen, da ist der sechste Punkt, ein Allerheiligstes wird gesalbt. Das ist der dritte Tempel, der Tempel der Endzeit. So, das ist das Programm. 70 Jahrwochen und dann kommt das tausendjährige Friedensreich. Jetzt gehen wir an Vers 25 ran. So wisse denn und verstehe. Merken wir, es wird nochmals zweimal befohlen. Das sind ja Befehlsformen. Keine Empfehlungen. Wisse, verstehe. Also wieder wird aufgerufen, wir müssen diese prophetischen Dinge da als Gläubige begreifen. Es ist traurig. In Hosea 4, ich gebe nur die Stelle an, dort steht, das kommt ja gleich nach Daniel. Da kommen die kleinen Propheten. In Hosea 4, Vers 12, 4, Vers 6, dort steht, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Also hier wird gerade gesagt, wenn das Volk Gottes zu wenig Verständnis aus dem Wort Gottes hat, dann ist das ein Grund dafür, dass es dann zugrunde geht. Und warum haben sie Mangel an Erkenntnis? Vielleicht sind das einfach arme Leute? Nein. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübst. Die wollten auch gar keine Erkenntnis haben. Und das ist sehr interessant für unsere Zeit. Wir leben ja kulturgeschichtlich, sagt man, in der Postmoderne. Ich bin noch modern geboren, in der Moderne, ja. Meine Kinder sind nicht mehr modern, die sind postmodern. Wörtlich heißt das nachmodern, ja. Der Unterschied ist der, in der Moderne dachte der Mensch in unserer Gesellschaft, man kann Dinge wissen. In der Wissenschaft, ja. Man kann klar sagen, das ist so, das gilt und das gilt nicht. Aber in der Postmoderne, und das hat so mit der Zeit unserer Kinder begonnen, da sagt man, man kann eigentlich gar nichts wissen. Und der ist wirklich gescheit, der weiß, dass man eigentlich gar nichts wissen kann. Also der Postmoderne, der sagt, der sucht gar nicht mehr nach einem zusammenhängenden System, um die Dinge zu verstehen. Denn ein bisschen da und da und da und da. Sieht man, das ist genau das Internetzeitalter. Ja, die Leute verstehen nichts vor dieser Scheibe. Aber die klicken da und dort und da und dort und nehmen so ein bisschen einzelne Körner des Wissens nehmen sie raus. Aber sie haben auch Mühe, das zusammenzubringen zu einem Ganzen. Das ist postmodern. Und jeder kann klicken, wo er will. Ich klicke für mich, du klickst für dich, aber wir müssen da uns gar nicht streiten. Und um vielleicht ein bisschen zu verstehen, so die unsere Kindergeneration, die sind oftmals gar nicht mehr interessiert für Fragen, was gilt eigentlich, Schöpfung oder Evolution? Ja, das waren Dinge, die haben wir als Schüler und Studenten, das war für uns ganz wichtig, zu wissen, was gilt jetzt, ne? Aber unsere Kindergeneration, die sagt, doof zu sagen, Schöpfung oder Evolution. Schöpfung und Evolution. Ja, da empfindet man auch Konflikte nicht mehr so richtig. Und drum, das typisch Postmoderne, das verachtet eigentlich den, der meint, etwas oder der etwas wissen will, erkennen will. Und dieses Denken ist auch in die Gemeinden reingekommen. Und wehe, da tritt ein Prediger auf, der sagt, Gottes Wort sagt so und das gilt. Ja, was soll das? Du musst sagen, du siehst das so. Und das könnte man vielleicht so. Und überhaupt, es gibt ja 6 Auslegungen zu diesem Punkt. Und ja gut, wenn er sagen kann, es gibt 6 Auslegungen, aber nicht sagt, welche nun wirklich gilt, dann ist das okay. Das ist typisch postmodern. Aber das hängt damit zusammen, du hast die Erkenntnis verworfen. Man ist auch gar nicht mehr interessiert, wirklich Erkenntnis zu haben, weil man denkt, das gibt es ja sowieso nicht. Aber Hosea 4 sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und nun in Daniel 9 sehen wir einen Daniel. Gott sagt ihm, Vers 24, eigentlich 23 am Schluss, so merke auf das Wort. Merke im Hebräischen bedeutet die Aufmerksamkeit, das Verständnis auf etwas richten. Also so richte ein Verständnis auf das Wort und verstehe das Gesicht. Und Vers 25, so wisse denn, und verstehe. Also die Bibel will, dass wir Dinge wissen aus Gottes Wort und Dinge verstehen aus Gottes Wort. Natürlich, der postmoderne Christ, der sagt, das ist Hochmut. Wenn du meinst, du würdest die Bibel verstehen und wissen, was es das genau bedeutet. Ja, es gibt Hochmut, Erkenntnishochmut. Das sagt ja 1. Korinther 8, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, dann hat er noch nicht erkannt, wie man richtig erkennen soll. Denn Erkenntnis bläht auf. Diese Art von Erkenntnis bläht auf. Aber dann sagt er, Liebe aber erbaut. Das heißt, wahre Erkenntnis, die muss mit Liebe zu Gott und seinem Wort verbunden sein. Und dann ist sie automatisch auch verbunden mit Demut und nicht mit Hochmut. Sobald Erkenntnis hochmütig macht, dann können wir sicher sein, da ist irgendetwas falsch. Aber es ist die falsche Erkenntnis, wo 1. Korinther 8, Vers 1 und folgende sagt, so soll man nicht erkennen. Nicht das ist gemeint. Aber die richtige Erkenntnis, das ist die, die auch demütig macht. Also da sagt man, es ist hochmütig, wenn man etwas wissen will. Ja, wieso? Ja, wenn du sagst, du wissest, was da die Bibel sagt. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass Gott also gar nicht uns mitteilen kann, seine Gedanken, damit wir sie dann auch begreifen. Ja, was sagt man dann? Dann sagt man, ja, die Bibel ist 100% Gottes Wort. Okay, aber wir können nicht wissen, was es bedeutet. Aber das ist letztlich ein Vorwurf an Gott, dass er uns sein Wort nicht verständlich machen könnte. Und trotzdem hat der Herr Jesus ja gesagt in Johannes 16, der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit, wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Also das ist ja das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns auch diesen Prozess gelingen lässt, dass wir beim Lesen der Bibel immer mehr verstehen, was Gott uns sagen will. Also letztlich ist es gar keine Demut, wenn man sagt, ja, man kann gar nicht so sicher wissen, sondern es ist eine Beleidigung des Heiligen Geistes, der uns ja in die Erkenntnis einführen möchte. Gut. So wisse denn und verstehe. Und jetzt habe ich den Bibeltext auf dem Skript ausgedruckt, und zwar nach der alten Elberfelder. entspricht in etwa auch der Elberfelder Neuausgabe Hückeswagen 2003. Und diese Übersetzung ist wirklich ganz wortgetreu. Und ich weiß eben, dass es gerade in diesem Abschnitt gibt es bei den Übersetzungen ziemlich Probleme. Zum Beispiel die Elberfelder Brockhaus-Ausgabe, die hat hier den Punkt am falschen Ort gesetzt und damit die ganze Prophetie zerstört. So wie dort die Punktsetzung ist, hat sich das nie erfüllt. Aber wenn man die Punktsetzung richtig macht, wie es hier in der alten Elberfelder ist, oder Hückeswagen 2003, so hat sich die Prophetie wortwörtlich und dramatisch erfüllt. Also darum habe ich das mal so angegeben. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Nun, das haben wir heute Morgen schon gesehen. Zu einer Zeit, als Jerusalem in Staub und Asche lag, bekam Daniel diese Prophetie, die besagt, von dem Moment an, wo ein Wort, das heißt ein Erlass, ausgehen wird, der besagt, Jerusalem darf wiederhergestellt und gebaut werden. Von dort an muss man rechnen. Und dann steht, bis auf den Messias, den Fürsten. Also das Ende dieser Periode, die beginnt mit dem Erlass, führt auf den Messias, den Fürsten. Messias, hebräisch Mashiach, das ist der Titel für den verheißenen Erlöser, der einmal kommen sollte für Israel und alle Völker. Der Messias wird im Alten Testament in vielen, vielen Stellen in den Propheten und auch in den anderen Schriften beschrieben. Und da wird er jetzt erwähnt. Also, Daniel wusste von da an, man kann rechnen, wann der Messias kommen würde. Aber es wird noch hinzugefügt, bis auf den Messias, den Fürsten. Das ist wichtig. Also, die Prophetie geht auf den Moment, wo der Messias als Fürst auftritt. Und wir werden gleich sehen, was ich auch schon heute Morgen so vorgestellt habe, das geht auf diesen einen Tag im Leben des Herrn Jesus, wo er als Fürst aufgetreten ist. Er ist nie als Fürst aufgetreten, ab seiner Geburt in Bethlehem. Er wurde in einem Stall geboren, in eine Krippe gelegt. Das war überhaupt nicht königlich. Und nachher musste er nach Ägypten fliehen, das heißt die Eltern mit dem Kind. Und dann kam er zurück, wuchs auf in diesem verachteten Nest Nazareth, von dem ein Nathanael in Johannes 1 sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth ist eine Stadt, die wird nie erwähnt im Alten Testament. Und zur Zeit Jesu war es ein ganz kleines Dorf, da oben auf den Bergen, am Rand der Harmagedon-Ebene. Und es gab sogar Leute, die wohnten damals in Höhlen. Ja, also das hat mit Eiszeiten so und nichts zu tun. Die lebten auch damals noch in Höhlen dort. Und darum, Nazareth war ganz verachtet und dort ist der Herr Jesus aufgewachsen. Als 12-Jähriger kam er nach Jerusalem, Lukas 2. Die Lehrer dort im Tempel haben gestaunt über das Wissen dieses Jungen, aber eben, es war jemand aus Nazareth. Aber am Palmsonntag, als der Herr Jesus triumphal vom Ölberg hier durchs Kidrontal auf dem Esel ritt und nach Jerusalem kam, da hat die Volksmenge ihn begrüßt als König Messias, wie das Johannes 12 zum Beispiel beschreibt. Da kam er als Fürst. Und darauf geht das. Bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Das Wort für Jahrwoche heißt auf Hebräisch Shavua. Das kommt von Sheva, das heißt 7. Also Shavua, das ist eine Siebner. Eine Siebner-Einheit. Normalerweise wird dieses Wort benutzt für eine Siebner-Einheit von Tagen. Ja? Das, was wir verstehen unter Woche. Aber hier merkt man, das sind größere Siebner-Einheiten von Jahren. Denn eben, da geht ein Wort aus, dass Jerusalem gebaut werden sollte und dann muss Jerusalem aufgebaut werden und erst später kommt dann der Messias. Ja, gut. Wir werden gleich sehen, die sieben ersten Siebener Einheiten, die beziehen sich auf den Wiederaufbau Jerusalems. Sieben mal sieben Tage, das wären 49 Tage. Ja, es brauchte sogar mehr, bis die Stadtmauer aufgebaut war. Aber dann wurden die Häuser und die Plätze und die Straßen gebaut. Das hat alles viel, viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Und darum auch die Rabbiner haben das verstanden, Shavua im Sinn von Jahrwochen. Übrigens, als Nehemia die Erlaubnis bekam, wir werden das gleich noch sehen, um Jerusalem wieder aufzubauen, da hat er etwa 3 Monate reisen müssen von Susa in Persien, bis er im Land Israel ankam. Und dann hat er ja vorgeschlagen, so, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Und dann ging man an die Arbeit. Also das geht nicht mit 7 Wochen von 7 Tagen. Ja? Also Jahrwochen. Es ist ja so, im Judentum hat man die ganze Landwirtschaft eingeteilt in 7 Jahreszyklen. Nach 3. Mose musste man jedes 7. Jahr die Äcker brach liegen lassen. Und alle 7 mal 7 Jahre kam das Jubeljahr, wo nochmals alles brach liegen gelassen wurde und wo auch verarmte Familien wieder an ihren ursprünglichen Grundbesitz zurückkamen. Also die ganze Geschichte Israels war in 7 Jahreszyklen eingeteilt. Und jetzt wird hier gesagt, also 7 Jahrwochen und 82 Jahrwochen und dann kommt der Messias. Nun, in Nehemia 2 wird uns beschrieben, wie König Artaxerxes von Persien im Monat Nisan, bei uns März, April, 445 vor Christus, das war nämlich das 20. Jahr von Artaxerxes, den Erlass gegeben hat, Nehemia, du darfst zurückkehren und Jerusalem aufbauen. Und jetzt die Frage, wann genau ist Jesus Christus als Messiasfürst am Palmsonntag aufgetreten? Nun, ich habe schon heute Morgen gesagt, das war Nisan, Passamonat, März, April, 32 nach Christus. Aber da bekommt manche ein Problem und sagt, nein. Die Kreuzigung und auch, damit auch Palmsonntag, das war nicht im Jahr 32, sondern im Jahr 30. Und gibt Leute, die sagen, nein, das war 33. Und jetzt sage ich da 32. Ja, jetzt haben wir das Problem. Also es gibt 3 verschiedene Ansichten und ja, man kann es ja sowieso nicht recht wissen. Aber es ist ganz einfach. Also hier braucht man jetzt wirklich nur die Bibel und Wikipedia. Oder sonst ein Lexikon. Ja, es ist ja so, in Lukas 3, Vers 1, steht alles hier auf dem Skript. Dort wird gesagt, im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, da begann Johannes der Täufer zu predigen. Und dann wird erklärt, wie der Herr Jesus auch kam, von Johannes getauft wurde und dann begann er öffentlich zu predigen. Wann war das? Ja, jetzt schauen wir mal auf Wikipedia oder in einem sonstigen Lexikon nach. Kann auch sein Encyclopaedia Britannica. Und dann sieht man, Kaiser Augustus hat regiert bis 14 nach Christus und dann kam Kaiser Tiberius. Das 15. Jahr von Kaiser Tiberius war 29. Und dann berichten die Evangelien von 3 Jahren, während der Herr Jesus öffentlich aufgetreten ist und gepredigt hat. Da werden auch die verschiedenen Passafeste werden erwähnt während dieser Zeit. Und das Gleichnis in Lukas 13, 6 bis 9, von dem Feigenbaum, wo Frucht gesucht wird, 3 Jahre lang am Feigenbaum, das bezieht sich ja gerade auf die Zeit, wo Jesus Christus gepredigt hat in Israel und er hat Gottes Frucht bei Israel gesucht, während 3 Jahren. Und nun, das sind also diese 3 Jahre, die Evangelien uns vorstellen. 29 plus 3 bringt uns auf das Jahr 32. So einfach. Ja, aber sagt einer, aber so einfach kann sie auch nicht sein. Die anderen sind ja nicht blöd. Nein, die sind nicht blöd. Natürlich nicht. Das hängt noch mit folgendem Problem zusammen. Wann wurde Jesus Christus geboren? Ja, das kann man auch in den Lexikas nachlesen. Das war 4 vor Christus. Warum? Ja, Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, der starb ja 4 vor Christus. Also, 4 vor Christus. Und Lukas 3 sagt uns ja, dass Jesus Christus begonnen hat zu predigen, als er etwa 30 Jahre alt war. Ja gut, also wenn man dann von minus 4 anrechnet, diese 30 Jahre, dann kommt man eben nicht auf das Jahr 32. Dort hängt es zusammen. Also man hat da ein bisschen gewürgt, um das 15. Jahr von Tiberias runterzukriegen. Aber das Problem liegt an Folgendem. So ist das in der Wissenschaft. Da schreibt einer mal was und die anderen schreiben ab. Das ist ein Riesenproblem. Das läuft wirklich so. Aber die Leute haben auch keine Zeit. Und jeden Punkt wieder selber aufzuarbeiten, da hat man keine Zeit. Schreibt man lieber einem ab, der gescheit ist und einen guten Titel hat oder so. So läuft das. Und jetzt, wie kam man ursprünglich auf 4 vor Christus für Herodes? So. Josephus Flavius, ein jüdischer Historiker aus dem 1. Jahrhundert, der also in der Zeit Jesu gelebt hatte, von dem haben wir zahlreiche Bücher. Und dieser Josephus Flavius hat geschrieben, dass es vor dem Tod von König Herodes eine Mondfinsternis gegeben hat. Und erst später, nach einigen Ereignissen, ist er dann gestorben. Jetzt kann man natürlich astronomisch heute ganz einfach mit dem Computer zurückrechnen, wann gab es eine Mondfinsternis in Israel? Ja, 4 vor Christus. So, voilà, wir haben es. Es ist klar, 4 vor Christus und da wurde Jesus Christus geboren. Aber man muss natürlich sagen, es gab 1 vor Christus, astronomisch 1 vor Christus, auch noch eine Mondfinsternis, und zwar eine totale. Und die fällt auch besser, weil im Jahr 4 haben wir ein bisschen Probleme, zwischen dieser teilweisen Mondfinsternis noch all die Ereignisse im Leben von Herodes unterzubringen, bis er dann starb. Dort ist, durch die zeitlichen Verhältnisse ist alles eng, aber im Jahr astronomisch 1 vor Christus, da geht das wunderbar. Da bringen wir das schön unter. Also, nehmen wir doch das als Todesjahr für Herodes. Und jetzt geht alles auf. Minus 1 ist Jesus Christus geboren. Sagen wir mal im Herbst. Auch dafür gibt es Gründe, aber das ist nicht unser Thema. Und nicht, dass ich Angst hätte, das Weltbild von einigen im Dezember zu zerstören. Ja? Das wissen wir ja alle, dass das mit dem 25. Dezember nicht stimmt. Und die Hirten, die wären im Dezember auch nicht auf dem Feld in Bethlehem. Man kann ja mal auf dem iPhone, da in der Applikation für Wetter, kann man ja mal Bethlehem eingeben. Und dann mal schauen, am 24., 25., wie schön warm es in Bethlehem ist. Und dann wissen wir, dass da kein Hirte auf dem Feld übernachtet. Es ist eiskalt. Also, das war sowieso nicht dann, aber es gibt gute Gründe. Sagen wir jetzt mal Herbst, 1 vor Christus. Und jetzt, 30 Jahre später, das bringt uns ganz schön in die Zeit, die eben mit unserer Rechnung übereinstimmen. 29 plus 3, 32. Es geht wunderbar auf. Und das wird jetzt in der neueren Forschungsliteratur, zum Beispiel in dem Buch von Finnegan, Chronology, das wird jetzt heute, wird auch diese Datierung auch so eben in der wissenschaftlichen Welt ernst genommen. Das ist also nicht so, nur so ein Außenseiterstandpunkt. Und dann kommt noch dazu, es gibt ganz viele antike Schreiber, wie Clemens von Alexandria und viele andere, die bringen alle die Geburt Jesu auf astronomisch 1 vor Christus. Und zwar, die schreiben natürlich nicht 1 vor Christus, sondern die schreiben ab Urbe Condita, ja, nach Gründung der Stadt Rom. Und wenn man es umrechnet, also ist es sehr, sehr gut erhärtet, auch durch diese Überlieferungen. Und so geht das perfekt auf. Eben, 29 plus 3 bringt uns ins Jahr 32. Ich habe schon erklärt heute Morgen, dass die prophetischen Jahre der Bibel sind Jahre von 360 Tagen. Das sieht man sehr schön in Offenbarung 11, 2 bis 3. Da werden 42 Monate gleichgesetzt mit 1260 Tagen. Und da sehen wir, das sind streng Monate à 30 Tage. Die prophetischen Jahre dort sind mit Monaten von 30 Tagen gerechnet. Also 12 mal 30, das gibt 360 Tage. Und deshalb haben wir schon heute Morgen diese 69 Jahrwochen, 67 gibt es 69, gerechnet mit 360 Tagen und das gibt 173.880 Tage. Und das passt genau rein von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus. Wenn man das astronomisch durchrechnet, das passt genau rein. Und so hat sich das wirklich perfekt erfüllt. Wir gehen weiter in Vers 25b. Der Text sagt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Also, so war's. Als Nehemia die Erlaubnis bekam, Jerusalem wieder aufzubauen, da waren die Juden ständig militärisch bedroht. Man lese Nehemia 2, 3, 4 und so weiter, genau wie es hier beschrieben wird. Und dann geht der Text weiter, Vers 26, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet oder weggetan werden und nichts haben. Jetzt, wenn man die Seite umblättert, da habe ich das ja in Farbe wiedergegeben. Die 69 Jahrwochen. Also da haben wir zuerst einen Pfeil, der bedeutet 7 Jahrwochen. Und dann nochmals einen Pfeil, 62 Jahrwochen, das gibt zusammen 69, nicht wahr? Und warum diese Zweiteilung? Eben ganz wichtig, weil es zweimal einen Erlass gab, um Jerusalem wieder aufzubauen. Schon König Kyros hat im Jahr 539 vor Christus den Juden gesagt, ihr dürft die Stadt und den Tempel aufbauen. Und so war das übrigens auch in Jesaja, das habe ich heute Morgen nicht gesagt, war das schon vorausgesagt worden. Man lese Jesaja 44, Vers 28, da steht von Gott, der von Kyros spricht, mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut, und vom Tempel, er werde gegründet. 170 Jahre bevor Kyros in der Geschichte auftrat, hat Jesaja hier ihn namentlich erwähnt und gesagt, dieser Mann wird einmal zu Israel sprechen, die Stadt soll wieder aufgebaut werden und auch der Tempel. Fantastisch, nicht wahr? Aber eben bei seinem Erlass wurde dann nur der Tempel gebaut und nicht die Stadt. Und als Nehemia 2, im Jahr 445 vor Christus zurückkehrte nach Jerusalem, da war die Stadt immer noch nicht aufgebaut. Also fast 100 Jahre später war Jerusalem immer noch nicht gebaut. Damit die Juden schon damals wissen konnten, Achtung, nicht rechnen von Kyros an. Denn da hätten ja innerhalb von 7 Jahrwochen hätte Jerusalem wieder aufgebaut werden sollen. Aber das war ja nicht der Fall. 49 Jahre nach dem Erlass von Kyros stand nichts, nur der Tempel und ein paar Häuser. Aber mit Nehemia wurde alles anders. Die Mauern wurden in kürzester Zeit aufgebaut und danach die Stadt. Und so wurde die Stadt wieder vollkommen aufgebaut. Nach 49 Jahren war es eine perfekte Stadt. Da wusste man, hier müssen wir rechnen. Und dann kamen eben die 62 Jahrwochen und das bringt uns eben genau auf Palmsonntag. Auf den Tag genau hat sich das so erfüllt. Und man kann nämlich berechnen, Palmsonntag war am 6. April 32 nach Christus. Und wenn man da zurückrechnet, die 173.880 Tage, kommt man genau auf den 14. März 445. Und das war damals der erste Nissan, der Neujahrstag. Wunderbar, also so präzise. Das hat übrigens Sir Robert Anderson als erster so genau ausgerechnet. Ungenauer konnte man das schon früher ausrechnen. Wir wissen zum Beispiel aus der römischen Literatur, dass im ersten Jahrhundert die Juden gerechnet haben, dass eben ein großer Herrscher erscheinen wird. Und das wird also sogar bei Tacitus, einem römischen Geschichtsschreiber, übermittelt. Und darum war im ersten Jahrhundert eine solche messianische Spannung in ganz Israel. Man erwartete, jetzt ist die Zeit des Messias. Und darum sind auch die Qumran-Leute, schon im zweiten Jahrhundert vor Christus, sind in die Wüste gegangen nach Qumran. Die warteten, bis der Messias kommt und Ordnung bringt. Die gingen nicht mehr in den Tempel, weil alles so unordentlich war. Und die warteten in Qumran, bis der Messias kommt. Warum haben die genau in der Zeit so angespannt gewartet? Weil die Daniel und die Jahrwochen kannten. Das hat man gerechnet. Und das ist noch eine gute Sache. Wenn man so mit Leuten spricht über Prophetie, dann sagen die oft, ach, hör mir auf, Sektenzeug. Und da wurde ja schon so viel mal der Weltuntergang vorausgesagt und Maya-Kalender und so weiter. Oh ja, 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 Maya-Kalender. Haben wir auch nichts am Hut. Aber übrigens, zu sagen, die Leute hätten sich immer geirrt, wenn sie da mit biblischer Prophetie operiert hätten, das stimmt überhaupt nicht. Wie war das damals, vor 2000 Jahren? Da haben ja so viele in Israel ganz gespannt gewartet, jetzt kommt der Messias. Und dann ist Jesus Christus gekommen. Und übrigens, er hat über 300 Prophezeiungen über den Messias erfüllt durch sein Kommen. Also das kann man nicht sagen, die Leute, die hätten die Prophetie eigentlich nie richtig verstanden, hätten nicht gewusst, was das bedeutet. Das stimmt einfach nicht. Die haben das gewusst und konnten das ganz klar auch solche Dinge nachrechnen. Ja, also so viel zu den 69 Jahrwochen bis auf das Kommen des Messias. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Seite 1. Also es war wichtig, diese Zweiteilung, 7 Jahrwochen und 62, um schon in alttestamentlicher Zeit zu wissen, von welchem Erlass müssen wir rechnen. Sonst hätte man das Problem gehabt, ja gut, schauen wir mal, wenn der Messias kommt und dann rechnen wir zurück. Und dann sagen wir, aha, Nehemia 2, Nehemia, also 445 und nicht 539. Nein, aber Gott wollte, dass man den Anhaltspunkt schon alttestamentlich hatte. Aber er macht nicht einfach alles so einfach. Ja? Er sagt nicht, übrigens dann von Nehemia an, sondern sagt 7 und 62 Jahrwochen. Und der Gottesfürchtige achtet auf diese Feinheiten und erkennt. Und der andere, der nicht gottesfürchtig ist, der stolpert darüber und kommt nicht drauf. So steht das am Schluss von Hosea. Schauen wir mal Hosea, was da ganz am Ende des Buches steht. Da werden Gottes Wege mit Israel beschrieben und dann steht in Hosea 14, Vers 9. Wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln. Die Abtrünnigen werden aber darauf fallen. Sehen wir. Die Bibel ist nicht so geschrieben, dass alle es verstehen, sondern nur die, die wirklich den Weg mit dem Herrn Jesus gehen wollen. Denen gibt Gott Licht. Und die anderen, die fallen darüber und sagen, verstehe ich nicht. Unverständlich. Ja, und da kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt. Wenn man das so vorrechnet, sind manche Leute sehr verblüfft, wenn sie das zum ersten Mal hören. Und dann kommt die Frage, ja, aber was ist denn mit den rabbinischen Gelehrten im Judentum? Wissen die das nicht? Natürlich wissen die das. Einer der größten Rabbiner im Mittelalter, das war Moshe ben Maimon, Moses Maimonides. Er lebt im 13. Jahrhundert. Das war ein ganz großer Gelehrter. Und man hat ihn auch schon genannt, den zweiten Moses. Ich war, wenn im Judentum so verschiedene Ansichten da sind, und man sagt ja, wenn drei Juden in einem Raum sind, dann gibt es 10 Ansichten. Aber wie kann man die Leute zum Schweigen bringen? Man muss einfach sagen, übrigens, Moshe ben Maimon hat gesagt in seinem Kommentar, nein, ist Ruhe. Also, das ist wirklich die Autorität. Und Moshe ben Maimon hat im 13. Jahrhundert in einem Brief an eine jüdische Gemeinde in Jemen geschrieben. Die hatten Probleme damals mit einem falschen Messias. Und dann schreibt er in seinem Igeret Hateman, das ist der jemenitische Brief, ich habe den Text, da schreibt er, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Aber dieweil uns diese Zahlen unverständlich sind, haben die weisen, gesegneten Andenkens, das sind die alten Rabbiner, die verstorben sind, die haben gesagt, man solle diese Zahlen nicht nachrechnen. Weil man damit dem Einfachen im Volk ein Ärgernis vor die Füße stellt, sodass er zu Fall kommt. Wenn er feststellt, dass diese Zahlen abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und darum haben die weisen, gesegneten Andenkens gebetet, dass der diese Rechnung trotzdem macht, dass sein Gemüt soll zerspringen und seine Rechnung zunichte werden. Aber wir haben nie gelesen davon, dass Sir Robert Anderson, der ehemalige Chef von Scotland Yard, der das auf den Tag genau nachgerechnet hat im 19. Jahrhundert, dass der depressiv geworden wäre. Und ich habe sie auch schon vielmal durchgerechnet. Und es geht gut. Und die Rechnung ist immer noch da, ja? Aber ist das nicht unglaublich? Einfach nicht nachrechnen. Wir verstehen das nicht, sagt Moshe ben Maimon. Es ist uns verborgen und darum soll man es auch nicht rechnen. Aber es wäre gefährlich, wenn man es trotzdem rechnet, denn dann kommt man zum Schluss, die Zahlen sind abgelaufen und der Messias ist nicht gekommen. Die Sache ist doch ganz einfach. Die Zahlen sind abgelaufen und der Messias ist gekommen. Und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag. Und jetzt lesen wir Lukas mit ganz neuen Augen. Lukas 19, Vers 28 beschreibt, wie der Herr Jesus an Palmsonntag nach Jerusalem einreitet. Auf dem Esel. Die Volksmenge preist ihn als Messias. Und dann lesen wir in Vers 41, Lukas 19, 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jetzt lesen wir genau. Der Herr Jesus, also da vom Ölberg, kommt er auf dem Esel, er sieht die Stadt und weint an diesem Freudentag. Und sagt zu Jerusalem, wenn auch du erkannt hättest Und selbst an diesem deinem Tag, was ist das? Dieser dein Tag, das ist der Tag Jerusalems. Das ist der 173.880. Tag nach dem Erlass von Artaxerxes, um Jerusalem aufzubauen, bis auf den Messias, den Fürsten. Das war dieser dein Tag. An diesem Tag hast du es nicht erkannt. Und tatsächlich, 5 Tage später hat die Masse vor Pilatus die Kreuzigung gefordert. Und der Jesus sagt dann voraus, es kommt jetzt diese Zeit, die dann im Jahr 70 in Erfüllung gegangen ist, wo die Römer kommen, diesen Wall aufwerfen. Haben sie wirklich so gemacht? Die haben einen Wall aufgeworfen und die waren brutal. Kein Unterschied, ob jung oder alt. Die haben brutal die Leute dann abgeschlachtet im Nahkampf. Deine Kinder zu Boden werfen, ist alles geschehen. Aber der Herr Jesus hat es vorausgesagt, an dem Jerusalem-Tag. Das ist so, so beeindruckend und bewegend. Nun sehen wir auf unserem Skript nochmals. Der Herr Jesus kam also ganz genau nach 69 Jahrwochen als Fürst. Aber Vers 26a sagt, und nach den 62 Jahrwochen. Es wird nicht gesagt, wie viel Zeit danach. Einfach nach. Also genau nach den 7 und dann 62 Jahrwochen. Auf den Tag genau kam der Herr Jesus als Fürst. Nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden. Und rückblickend können wir sagen, ja, das war 5 Tage nachher. Das bedeutet nach. Der Messias ausgerottet, weggetan werden. Der Herr Jesus wurde draußen vor dem Gennat-Stadttor Jerusalems auf Golgatha gekreuzigt. Und nichts haben. Kein Königreich. Das ist auch wichtig, wenn man mit Juden spricht, mit orthodoxen Juden, dann haben die oft diesen Knüppel im Denken. Die sagen, ja, wenn Jesus der Messias gewesen wäre, dann hätte es ja keine Kriege mehr gegeben seither. Er ist ja der Friedefürst. Da muss man sagen, nein, nein, genau das Gegenteil. Wenn es seit 2000 Jahren Frieden gäbe hier auf Erden, dann wäre Jesus ja gar nicht der Messias. Denn hier steht, er wird ausgerottet werden und nichts haben. Kein Königreich haben. Kein Friedensreich. Und darum war er der Messias. So einfach. Und das überführt wirklich. Da können Menschen zur Bekehrung kommen. Ja. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 26b. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also hier wird das Volk erwähnt. Dass die Stadt Jerusalem und das Heiligtum, den zweiten Tempel, zerstören wird. Nun, im Jahr 70 nach Christus haben die Römer tatsächlich in diesem Krieg von 140 Tagen Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und auch den Tempel vernichtet. Also das Volk, können wir rückblickend sagen, ja, das war das römische Volk. Der Text sagt nicht. Der Text sagt einfach, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und wir können jetzt aus der erfüllten Prophetie sagen, ja natürlich, das Volk, das war das römische Volk. Die haben das gemacht im Jahr 70. Und als Bibelleser kann man sich fragen, ja, aber was ist eigentlich der Grund, dass dann der Tempel und die Stadt nochmals zerstört wurde? Und wir sehen, ja, zuerst wird der Messias ermordet werden. Das war also Gottes Gericht auf die Verwerfung des Messias durch die Masse seines eigenen Volkes. Darum ist das gekommen. Und das stimmt mit überein mit Lukas 21, wo der Herr Jesus sagt, hättest du doch an diesem deinen Tag erkannt, was zu deinem Frieden dient. Aber jetzt ist es von deinen Augen verborgen. Und es werden Tage kommen, da werden sie kommen, einen Wall aufschütten, deine Kindlein zu Boden werfen. Das ist genau das. Und dann gehen wir einfach weiter. Und jetzt hier wird wieder ganz wichtig, dass man eine gute Übersetzung hat, die ganz wörtlich übersetzt. Sonst checkt man es nicht, was hier wirklich gemeint ist. Der Text geht weiter. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Das Ende wovon? Ja, das Ereignis, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das war Gottes Gericht über sein Volk, sein auserwähltes Volk, wegen der Verwerfung des Messias. Nicht wahr? Aber das war erst der Anfang einer Serie von Gerichten, die über Israel kommen sollten. Und das Ende dieser ganzen Serie, das wird sein die überströmende Flut. Das klingt auch ein bisschen geheimnisvoll, nicht wahr? Aber wir werden das alles schön lüften. Aber nur schon mal ein bisschen vorweggenommen, in Daniel 11, da wird uns beschrieben, wie Israel in der Endzeit von Norden her von einem furchtbaren Todfeind überrannt werden wird. Und jetzt schauen wir mal, wie das beschrieben ist. Daniel 11, Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Also in der Endzeit geschieht das. Der König des Südens, in der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35, war das immer Ägypten. Also wir können ganz schön aufschlüsseln. In der Endzeit wird Ägypten mit ihm, wer ist das? Das ist der Mann aus Vers 36 bis 39. Und diese Beschreibung ist die Beschreibung des Antichristen. Des schlimmsten Verführers, der in Israel auftreten wird in der Endzeit. Mit ihm wird Ägypten zusammenstoßen. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und das ist gefährlich. Dadurch wird unter dem Antichrist die israelische Armee abgelenkt im Süden. Und das ist der Moment für den Todfeind aus dem Norden. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Sehen wir? Der Todfeind aus dem Norden wird beschrieben als eine Überschwemmung Israels. Und wer ist dieser Todfeind? In der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35, war der Begriff der König des Nordens immer Syrien. Aber ich muss sagen, nicht das kleine Syrien von einst Assad, sondern Großsyrien. In der erfüllten Prophetie war das Syrien im Gebiet von Syrien, Libanon, über Gebiete der heutigen Türkei, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak. Das war der König des Nordens. Ja, und ich weiß noch eben, vor vielen Jahren schon, wenn wir so über Prophetie gesprochen haben, da war so irgendwie die Frage, also Syrien wird der Todfeind Nummer eins sein von Israel in der Endzeit. Aber Syrien ist ja gar nicht so ein starker Staat. Wie kommt das? Also da war klar, da muss sich etwas verändern. Da muss sich was zusammenbrauen. Ja, jetzt kann man eins und eins zusammenzählen. Ist ja schon interessant, wie sich die ganze Karte verändert, ja, mit dem arabischen Frühling. Und die Journalisten bei uns, oh, jetzt kommt Demokratie und Freiheit in der arabischen Welt. Wir haben gesagt, nein, gar nichts von dem. Das war eh klar von Anfang an. Und dann der Bürgerkrieg in Syrien, nicht wahr? Und plötzlich verändert sich das ganze Bild. Und jetzt kommt IS. Und zwar gegründet 2006 in Nordirak. Und das ist noch interessant, weil der König des Nordens aus Daniel 11, 40 und folgende, wird im Propheten Jesaja noch viel ausführlicher beschrieben, aber unter dem Namen Assyrien. Ganz viele Stellen sprechen über den Assyrer und seinen Angriff von Norden her. Und sogar die Angriffsroute ist beschrieben. Also man kann schön Karte zeichnen mit militärischen Details. Ja, also das ist der Assyrer. Und der wird Israel von Norden her völlig überrennen. Und auch in Jesaja wird dieser Assyrer immer wieder beschrieben als eine Überschwemmung. Ja, und das Assyrische Reich, das war im heutigen Nordirak, in den Städten Ninive und Assur. Es war dort ein kleines Königreich und dann hat es sich ausgeweitet über Syrien. So hat sich das in der Geschichte entwickelt, ja? Also genau das Gebiet der ISIS heute, das ist so der Ausgang in der Vergangenheit für das Assyrische Reich gewesen. Und dann haben sie eins nach dem anderen geholt. Ja, und immer größer geworden. Und die ISIS, die möchten ja den ganzen Nahen Osten. Und die haben auch schon getwittert, was sie noch wollen. Die Hälfte von Afrika. Und ihre Freunde arbeiten dort. Boko Haram in Schwarzafrika. Und all diese Terrororganisationen, die mit Al-Qaida zusammenhängen, das sind ihre Genossen in Afrika. Die wollen so ein Großreich aufbauen. Und die Bibel macht klar, das wird der Todfeind Nummer eins sein. Und dieser Angriff von Norden, bei dem Israel unter dem Antichristen überrannt werden wird, das ist das Ende dieser ganzen Serie. Schauen wir, wir haben einen großen Exkurs machen müssen, um einfach diesen Satz besser zu verstehen. Nochmal, Seite 1, letzter Punkt. Vers 26c. Und das Ende davon, also von diesem Gericht über Israel mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70, wird dann schließlich sein durch die überströmende Flut. Und dann kommt nämlich Jesus Christus wieder. Und er wird diese Armee aus dem äußersten Norden bei Jerusalem vernichten. Das wird ausführlich zum Beispiel in Joel 2 beschrieben. Ja, also, das Ende davon wird die überströmende Flut sein. Und jetzt wird noch weiter gesagt, und bis ans Ende, also bis in die Endzeit, Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und das habe ich heute Morgen ausführlich behandelt, das brauche ich jetzt nicht mehr zu wiederholen. Wir haben gesehen in dem Vortrag 4000 Jahre Jerusalem, wie in den vergangenen 2000 Jahren Jerusalem ab dem Jahr 70 durch die Jahrhunderte hindurch ständig von anderen Völkern erobert, verwüstet wurde, bis in die Neuzeit, in die Zeit, wo die Juden heimkehren nun in ihr Land und den Staat wieder gegründet haben. Und das ist nach der Bibel die Endzeit. Nach Ezekiel 38,8. Die Zeit, wenn die Juden heimkehren ins Land. Also, bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Das ist ein wichtiger Ausdruck, Festbeschlossenes. Das heißt, diese Dinge waren im Plan Gottes fest verankert und nicht irgendwie daran geknüpft, vielleicht, wenn die Menschen Buße tun, dann geschieht es nicht. Ich meine, das kennen wir auch. Die Prophetie von Jona, er wurde geschickt nach Ninive und er sollte seine Predigt knapp zusammengefasst auf einen Satz: In 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber das war nicht eine Prophetie, die man nennen würde Festbeschlossenes, sondern es war daran geknüpft, wenn Ninive nicht umkehrt und Buße tut. Aber es kam zu einer Erweckung in Ninive. Die Menschen haben sich gebeugt und auch der König von Ninive. Und dann wurde die Stadt verschont, was Jona gar nicht gefiel. Aber das ist ein anderes Thema. Nur, das war nicht Festbeschlossenes. Aber hier wird ausdrücklich gesagt, Festbeschlossenes. Und dieser Ausdruck kommt noch mehr vor in der Prophetie an anderen Stellen, gerade über diese Endzeitereignisse. Und das ist wichtig, weil es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, ihr mit eurer Endzeit. Ja, und vielleicht ist es sowieso, wenn die Menschen Buße tun, dann kommt das alles nicht. Nein, aber die Bibel macht uns klar, die Menschen tun erstens nicht Buße, die Masse. Und die Dinge werden garantiert kommen. Es ist fest beschlossenes von Verwüstung. Jetzt kommt Vers 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Wieder, es ist so schwierig, wenn man das liest. Er, wer ist er? Warum hat Gott die Bibel nicht anders geschrieben? Ganz einfach. Aus dem gleichen Grund, warum der Herr Jesus begonnen hat, in Matthäus 13 in Gleichnissen zu sprechen. Er hat den Jüngern gesagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, aber jenen nicht. Und ich rede in Gleichnissen, damit sie nicht verstehen. Und dann erklärt er, das ist ein Gericht Gottes, dass die, die nicht wollten, gar nicht mehr verstehen. Und die, die wollten, wie die Jünger des Herrn Jesus, die haben schließlich mit den Gleichnissen sogar noch besser verstanden. Wir begreifen doch manche Dinge aus der Bibel besser mit den Gleichnissen. Aber für andere ist es also erst recht Bahnhof. Und das ist Gottes Handeln. Er gibt dem, der will und sich ihm beugen will, gibt er noch mehr Licht. Und dem, der nicht will, dann nimmt er alles Licht weg. Und das hilft. Manchmal sind wir Gläubige in der Gefahr, wenn wir anderen das aus der Bibel erklären, Ungläubigen, und die verstehen nicht und die sagen, das ist Unsinn und so weiter. Und dann plötzlich könnte man böse werden. Und das ist ganz falsch. Wenn wir merken, jetzt werden wir böse, dann sind wir auf dem falschen Weg. Und wir müssen das akzeptieren. Wenn einer nicht will, dann gibt Gott ihm das Licht nicht. Und das versteht er nicht. Da kann man erklären, wie man will, das nützt gar nichts. Das ist nicht eine Frage des Intellekts oder irgendwie, sondern es ist eine Frage, ob Gott Licht gibt. Und wir sehen ja, wie manche Leute, die haben keine höhere Schule besucht und die verstehen die Bibel so gut. Und ich kann Leute zitieren, die haben große Studien gemacht. Und es ist eine Katastrophe, die verstehen wirklich nichts. Warum? Eben, weil es ist eine Sache des Herzens und unserer Beziehung zu Gott, unserer Beziehung zum Sohn Gottes, Jesus Christus. Und davon hängt es ab, ob Gott Licht gibt oder nicht. Und darum auch hier, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Ja, jetzt müssen wir im Text zurückgehen. Wo wird noch eine Person im Text früher erwähnt, auf die sich er beziehen kann? Dann kommen wir auf 26b. Da haben wir doch gelesen, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es heißt nicht, der kommende Fürst wird die Stadt zerstören, sondern das Volk des kommenden Fürsten. Die Römer sollten im Jahr 70 Jerusalem zerstören. Und aus diesem Volk wird ein kommender Fürst erscheinen. Und das erinnert uns jetzt wieder an Daniel 7. Dort haben wir doch die vier Weltreiche gesehen. Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und dann das Römische Reich. Und wir haben dort gesehen in Daniel 7, wie ganz am Schluss aus dem Römischen Reich ein furchtbarer Diktator kommt. Und das ist der kommende Fürst. Das ist der kommende Fürst. Sein Volk, nämlich das römische Volk, die römischen Legionen, die haben im Jahr 70 Jerusalem zerstört. Aber der kommende Fürst, der wird erst in der Endzeit erscheinen. Und jetzt steht hier Vers 27, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Im Klartext, der kommende Diktator von Europa wird mit Israel unter dem Antichristen einen Bund schließen. Und dieser Diktator wird beschrieben in Offenbarung 13, das ist das Tier aus dem Meer. Da war Hitler nur ein Vorgeschmack davon. Es ist fürchterlich, dieser Mann. Und es heißt in Offenbarung 13, dass der Satan selbst seine Macht und seinen Thron diesem kommenden Mann geben wird. Europa wird durchgeschüttelt. Das merken wir heute. Das ist ein Schiff, das schwankt. Und es wird noch mehr schwanken, gemäß den ersten Siegelgerichten in Offenbarung 7, Offenbarung 6, die nach der Entrückung losgehen werden. Und zwar wirtschaftlich und was unsicherheitspolitisch. Großes Blutbad wird kommen. Und dann schreien die Menschen nach dem starken Mann. Und der wird kommen. Das ist der kommende Fürst. Und dieser kommende Fürst wird mit Israel einen Bund schließen. Nun, hier steht aber nichts von Israel. Natürlich nicht. Aber es steht doch, einen festen Bund mit den vielen schließen. Und nun ist das so, der Ausdruck die vielen ist im Buch Daniel ein Ausdruck, der immer wieder die Masse des jüdischen Volkes bezeichnet. Ich gebe die Stellen an. Da haben wir Daniel 11, 33. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und vorher steht noch, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Das ist alles erfüllte Prophetie. Da handelt es sich um die Makkabäer, die im 2. Jahrhundert vor Christus die syrische Fremdherrschaft aus dem Land hinausgeschmissen haben. Und diese Makkabäer, das war am Anfang eine Erweckungsbewegung, die haben die Masse des jüdischen Volkes in der Bibel unterwiesen. Und so sehen wir, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Und die Verständigen des Volkes, die Makkabäer, werden die vielen unterweisen. Das war die Masse des jüdischen Volkes. Und so kommt das dann auch in Kapitel 12 wieder vor, die vielen. Und es ist speziell das jüdische Volk, Daniel 12, Vers 3. Also, im Klartext, er wird einen Bund schließen mit den vielen, das heißt mit der Masse des jüdischen Volkes, für 7 Jahre. Hier wird nicht erklärt, warum dieser Bund. Wir kommen noch darauf. Aber es wird Folgendes gesagt. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das heißt, nach 3,5 Jahren stoppt er die Opfer im Tempel. Ja, aber das bedeutet, dann muss also wieder ein Tempel, ein jüdischer Tempel gebaut werden. Ja, natürlich. Und der wird ja heute vorbereitet. Und ganz viele Tempelgeräte sind bereit auf dem Nachbarhügel des Tempelberges. Und ich habe ja auch die Altarsteine gesehen. Die sind aufgeschichtet, mobil, also nicht irgendwie verklebt, ja. Und es war so aufgeschichtet, dass sobald der Tempelplatz frei wird, schupp, rüber. Treppen runter, da von der Misgavla Dach runter und auf den Tempelberg. Und der Altar wird aufgebaut. Also, es wird wieder ein dritter Tempel gebaut werden und es wird sogar geopfert. Aber nach 3,5 Jahren von diesem Bundesschluss an wird das gestoppt. Er veranlasst also, dass Schlachtopfer und Speisopfer aufhören. Und jetzt müssen wir schauen, wie die Bibel so wunderbar wie ein Puzzle miteinander verbunden ist. In Daniel 7 haben wir doch von diesem Diktator schon damals gelesen. Daniel 7, Vers 25. Der aus dem Römischen Reich kommt, aus dem 4. Reich da. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten. Und die Heiligen der höchsten Örter vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. So, Das ist dieser kommende Fürst, der nach 3,5 Jahren die Opfer stoppt. Das ist dieser Mann, von dem es heißt, er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern, also dass man nicht mehr die biblischen Feste im Tempel feiern kann. Und noch mehr, er wird ein Feind sein der Heiligen der höchsten Örter. Und das haben wir schon in Daniel 7 gesehen, das sind die Treuen aus Israel. Er wird ein Feind sein der Tempelbewegung. Und er wird also diese Opfer stoppen. Und noch etwas, sie werden in eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Was bedeutet das? Ganz einfach. Zeit. Der Text ist ja aramäisch. Auf Aramäisch steht hier Idan. Und Idan heißt im Wörterbuch Zeit oder Jahr. Also, eine Zeit, Idan, ein Jahr. Zeiten, das kann sein Idanin oder Idanain. Man schreibt es genau gleich. Idanain, das heißt Doppeljahr. Und ein halbes Jahr, eine halbe Zeit. Das gibt gar nicht so schwierig. 3,5 Jahre. Das sind die zweiten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche. Aber sehen wir, das greift alles so schön ineinander hinein. Und so wird er also nach 3,5 Jahren stoppen. Und da fahren wir nach der Pause genau weiter. Wir sind stehen geblieben in Daniel 9, Vers 27. Wir haben gesehen, der kommende Diktator des wiedererstandenen römischen Reiches, das heißt des vereinigten Europas, wird einen festen Bund mit der Masse des jüdischen Volkes schließen für eine Jahrwoche, für 7 Jahre. Aber als Feind der Tempelbewegung in Israel wird er zur Hälfte der Jahrwoche Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Wie wird er das zustande bringen? Nun, das wird verraten in Matthäus 24, in der Endzeitrede auf dem Ölberg, sagte Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, nämlich in Daniel 9, 27 und auch in Daniel 12 am Schluss, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es. Dass alsdann die Judäer sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also der Herr Jesus sagt, das Signal für die kommende große Drangsal, für den letzten schrecklichsten Weltkrieg, wird sein, der Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort. Der Ausdruck Gräuel wird in der Bibel wiederholt verwendet, speziell im Zusammenhang mit Götzendienst. Und es ist so, der Antichrist, dieser kommende falsche Prophet und falsche Messias in Israel, der wird nach Offenbarung 13, ab Vers 11 und folgende, ein Götzenbild herstellen, das sprechen kann. Und dieses Götzenbild wird den Diktator von Europa darstellen. Dieses Götzenbild, diesen Gräuel wird er auf dem Tempelplatz aufstellen, weil er auch ein Feind der Tempelbewegung sein wird und wird so den Tempel verunreinigen und die bekehrten Juden nach der Entrückung der Gemeinde, die werden dann nicht mehr opfern können, weil der Tempel unrein ist. Aber die werden das Neue Testament lesen. Und darum verstehen sie dann, wie Matthäus sagt, wer es liest, der beachte es. wenn dieses Götzenbild da steht auf dem Tempelplatz, dann müssen sie sofort fliehen auf die Berge, hauptsächlich im Westjordanland. Und nachher gehen sie nach Jesaja 16 über den Jordan nach Moab, in das jordanische Gebiet jenseits des Toten Meeres. Und dort wird Gott sie versorgen für 3,5 Jahre. Aber das Signal wird sein, der Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel spricht. Müssen wir noch aufschlagen. Daniel 12. Da steht in Vers 11. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Glückselig der hart und 1335 Tage erreicht. Also, von der Zeit an, dass beständige Opfer abgeschafft wird, wenn diese Opfer gestoppt werden im dritten Tempel, weil eben der Gräuel aufgestellt wird, ein Götzenbild, dann geht alles los. Dann kommt eben die große Drangsal. Und wenn diese gläubigen Juden, das sind zuerst diese 144.000 nach Offenbarung 7, die werden dann fliehen. Aber eben wegen dieses Gräuels, den sie sehen werden auf dem Tempelplatz. Wenn wir aber genau lesen in Daniel 9, da heißt es, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar, bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Hier haben wir aber Gräuel in der Mehrzahl. Ja? Matthäus 24. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, und hier steht, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Es sind zwei Gräuel. Der eine Gräuel ist das Götzenbild, das spricht auf dem Tempelplatz. Und das sieht man von außen. Aber der zweite Gräuel wird sein, nach 2. Thessalonicher 2 wird der Antichrist, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, sich in den Tempel Gottes setzen, ins Allerheiligste, und sagen, er ist Gott. Aber das sehen die Leute nicht, wenn er im Allerheiligsten sitzt. Drum sagt der Herr Jesus nur, wenn ihr den Gräuel seht an heiliger Stätte, dann sollen sie fliehen. Aber hier wird gesprochen von der Beschirmung der Gräuel. Beschirmung, wörtlich Flügel. Nicht wahr, wie ein Adler, der seine Flügel ausbreitet, flattert über dem Nest zum Schutz. So wird die Masse des jüdischen Volkes das akzeptieren. Sie werden den Antichristen als Messias annehmen, obwohl er sich in den Tempel setzt und sagt, er sei Gott. Sie werden dieses Götzenbild akzeptieren und damit beschirmen sie diese Gräuel. Sie sagen, ja, das ist richtig, das ist der Messias. Und da könnte einer sagen, ja, aber das ist ja schwer verständlich. Juden akzeptieren ein Götzenbild und die akzeptieren einen Menschen, der sich Gott nennt. Irgendwie undenkbar, nicht wahr? Das geht ja völlig gegen die 10 Gebote. Keine anderen Götter neben mir, kein Götzenbild, das 2. Gebot. Nun muss man Folgendes wissen. Und das lernen wir aus der Vergangenheit. In den vergangenen 2000 Jahren sind ja insgesamt über 50 falsche Messiasse aufgetreten im Judentum. Nach dem Kommen des Herrn Jesus. Über 50 falsche Messiasse. Und das sieht man, wenn man die Geschichte der vergangenen 2000 Jahre studiert, dass das eben schon geschehen ist. Da kommt ein falscher Messias und er sagt, jetzt ist die Zeit der Erlösung da. Mit dem Kommen des Messias ändert sich das Gesetz. Die Tora gilt nicht mehr. Jetzt ist alles ganz neu. Und das hat ja einen Kern Wahrheit. Denn schon in Jeremia 31 wird ja gesagt, von der Zeit des Messias, dass Gott mit Israel dann einen neuen Bund schließen wird. Nicht mehr wie der Bund vom Sinai. Da kommt etwas Neues. Und in einem bekannten rabbinischen Kommentar zu dem Buch Prediger, Midrash Kohelet, dort steht, man kann die Torah, die wir in der heutigen Zeit lernen, nicht vergleichen mit der Torah des Messias, wenn er kommt. Also man wusste, der Messias wird ein neues Gesetz bringen, das höher sein wird als das Gesetz vom Sinai. Übrigens, im Neuen Testament haben wir genau diesen Ausdruck. In Galater 6 wird gesagt, dass wir einer des anderen Lasten tragen sollen und so werden wir das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist genau der Ausdruck aus dem Kommentar Kohelet. Dort steht, Torato shel Mashiach, das Gesetz des Christus. Christus heißt der Messias. Er wird ein neues Gesetz bringen. Und darum, der Herr Jesus ist ja gekommen. Und er hat in dem Sinn ein neues Gesetz gebracht, diese Gebote im Neuen Testament. Und darum ist ja die Gemeinde nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai. Das war für Israel. Und darum haben wir auch keine Opfertiere mehr. Und keinen Tempel. Und so sind viele Dinge sind anders und trotzdem ist es gleich. Man kann nicht plötzlich töten. Man kann nicht plötzlich Götzendienst betreiben. Man kann nicht plötzlich Ehebruch betreiben. Nein, das Gesetz des Christus ist sogar höher. Die Tora sagte, du sollst nicht Ehe brechen. Aber man stellt sich vor, eine Ehe, keiner bricht die Ehe, aber sie sind nicht glücklich zusammen. Das ist traurig. Aber in Epheser 5 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist der Maßstab für einen Ehemann. Die Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er hat alles gegeben. Da gibt es keine Tyrannen mehr in christlichen Ehen. Wenn sie sich daran halten, die Männer, ja? Und du sollst nicht stehlen, steht im Gesetz. Ja, aber im Gesetz des Christus im Neuen Testament steht Epheser 4, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern wirke vielmehr mit seinen Händen, auf dass er den Bedürftigen mitzuteilen habe. Nicht nur, nicht wegnehmen, sondern arbeiten und dann denen, die es nötig haben, denen etwas geben. Das ist ganz anders. Aber eben, ein Verführer kann diese Gedanken ausnützen und sagen, seht ihr, ich bin der Messias. Jetzt ist alles anders und jetzt ändert sich alles. Natürlich darf man keine Götzen anbeten. Aber im Alten Testament wird gesagt, diese Götzen, die stumm sind, die nicht sprechen können. Aber schau mal das Götzenbild da. Das spricht. Oh, ist alles anders. Und das sehen wir eben auch in der Vergangenheit. Da kam ein falscher Messias und er hat gesagt, hat sich alles geändert und er hat die Leute zu Gesetzlosigkeit verführt. Und da sind orthodoxe Juden drauf reingefallen. Das ist schrecklich. Also, und so ist es genau auf dieser Linie, der Antichrist wird kommen und die Masse akzeptiert das. Ja, natürlich, aber das ist einfach etwas ganz anderes. Ja, etwas ganz anderes. Aber jetzt steht hier, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und dieser Verwüster, das ist der König des Nordens nach Daniel 11, Vers 40 und folgende. In der erfüllten Prophetie war das eben Großsyrien von Libanon, Syrien, wie gesagt, über türkische Gebiete, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Und dieser Todfeind wird von Norden her Israel überfluten und überschwemmen, haben wir gesehen. Und was steht hier? Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Jetzt haben wir wieder Flüssigkeit, ja? Er wird überschwemmen und überfluten. Dieser Verwüster ist auch wieder der König des Nordens, beziehungsweise in Jesaja, der Assyrer, der Israel von Norden her überrennen wird. Und nun schlagen wir auf in Jesaja 28. Eine Parallelstelle. Vers 14. Die Prophetie in Jesaja 28, 1 bis 13 ist schon erfüllt. Aber ab Vers 14 geht es um die Endzeit. Und da spricht Gott zu den Herrschern in Jerusalem. Und an der Spitze wird er der Antichrist sein. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Wenn die überflutende Geisel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Da wird auch von einem Bund gesprochen. Aber hier wird gesagt, ein Bund mit dem Tod. Der Ausdruck der Tod, das ist hier der Name für den kommenden Diktator von Europa. Das ist der Tod. Und sein Reich, das neue Europa, wird genannt Sheol, das Totenreich. Wenn man denkt, wie viele Kinder, wie viele hunderttausende Kinder werden in Europa Jahr für Jahr abgetrieben. Es ist eine Kultur des Todes, das neue Europa. Und da wird auch in der Politik gekämpft, wehe die, die noch gegen Abtreibung sind. Und dieses Reich wird genannt der Sheol, das Totenreich. Und der an der Spitze, der Tod. Und nun sagen die führenden Juden unter dem Antichristen in Jerusalem, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Sheol gemacht. Warum? Wir haben da eine Gefahr. Wenn die überflutende Geisel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Europa wird uns schützen, wenn der König des Nordens, der Assyrer, von Norden her uns überrennen will. Aber sie sagen es klar, wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Israel sollte sich nicht auf Europa verlassen, sondern auf den Herrn Jesus. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, den wir aus dem Neuen Testament kennen, auf den Herrn Jesus hin ausgelegt, in 1. Petrus 2. Und übrigens auch die alten Rabbiner in ihren Auslegungen sagen, Vers 16 spricht vom Messias. Darum so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ein Fels in Zion, ein Fels auf dem Tempelberg. Kennen wir das? Ja, natürlich. Auf dem höchsten Punkt des Berges gibt es einen großen Felsen, heute im Felsendom. Aber das war der Ort, wo früher das Allerheiligste stand. Und von diesem Stein wird gesagt, er ist ein kostbarer Eckstein und gleichzeitig festester Gründung, ganz wörtlich. Ist ein Fundamentstein. Ja, die Südmauer des Allerheiligsten war nämlich auf diesem Felsen gebaut. Und so war dieser Fels das Fundament. Man sieht heute noch die Spur von der Südmauer des Allerheiligsten. Und die West- und die Nordmauer war schön entlang der natürlichen Kante dieses Felsens gebaut. Der wirkte so als Eckstein, der die Mauerlinien vorgibt. Und hier wird erklärt, eben dieser wahre Eckstein und dieses wahre Fundament, das ist der Herr Jesus, der Messias. Und in aller Not sollen wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und darum steht, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wir müssen nicht Hilfe suchen bei den Menschen, sondern in dem Herrn Jesus, in dem Messias. Und darum wird hier diesen Juden gesagt, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, ihr sagt, ein Bund mit dem Tod, das ist die wahre Zuflucht. Dieser Stein, der kostbare Stein, die festeste Gründung, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Nicht wahr? Die Gemeinde ist ja gegründet auf diesen Eckstein, sagt Epheser 2, Vers 20. Wir kennen diesen kostbaren Eckstein. Denn Jesus, der die Linien in unserem Leben genau angibt. All unser Leben und auch die Gemeinde muss nach ihm ausgerichtet sein. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 17. Und ich werde, sagt Gott, das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. und der Hagel wird hinwegraffen, die Zuflucht der Lüge. Und die Wasser werden den Bergungsort wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden. Und euer Vertrag mit dem Scheol nicht bestehen. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, so werdet ihr von derselben zertreten werden. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch hinraffen. Denn jeden Morgen wird sie hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht. Und es wird eitel Schrecken sein, die Botschaft zu vernehmen. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken. Das sind schreckliche Betten, nicht wahr? Wo man nicht mal gerade liegen kann. Diese kurzen Betten, ja. Gut, für mich nicht so ein Problem, aber es gibt Leute, die sind normal groß, ja. Also normal heißt so wie die meisten. Ja, und da steht doch, das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Das sind grässliche nordische Decken, ja. Die so schmal sind, dass man sich nicht mal einhüllen kann. Ja, so wie das sein. Es gibt keine Zuflucht, keine Sicherheit, keine Geborgenheit mehr. Eben, dieser Bund wird Israel nichts nützen, denn der König des Nordens wird Israel überrennen. Zwei Drittel werden umkommen nach Sacharja 13, Vers 8. Schrecklich. Es wird eitel Schrecken sein, nur die Botschaft davon zu hören. Und ich möchte noch ganz kurz zeigen aus Joel 2, wie diese Armee vorgehen wird. Es ist grausam. Diese Armee wird gekennzeichnet sein von einer unvorstellbaren Brutalität. Joel 2, Vers 1. Stoßt in die Posaune auf Zion. Stoßt in Schofahorn auf den Tempelberg. Das ist im dritten Tempel. Müssen die blasen. Stoßt in die Posaune auf Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Der Tag des Herrn beginnt mit der großen Drangsalszeit. Und dann nach 3,5 Jahren kommt der Herr Jesus als Richter der Welt. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist. Und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Also da kommt von Norden her eine Armee so riesig, wie nie eine Armee gegen Israel gekommen ist. Und dann steht weiter, wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit hier nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und der Geschlechter. Vor ihm her, jetzt kommt's, verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Er hat in Israel 240 Millionen Bäume aufgeforstet. Und man exportiert heute Schnittblumen. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Alle werden einfach abgeschlachtet. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Rossen. Das sind nicht Rosse, aber sie sehen aus wie Rosse. Und wie Reitpferde, also rennen sie, gleich Wagengerassel. Hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge, gleich dem Prasseln der Feuerflamme, welche Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk, zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Angesichter erblassen. Wenn man nur von dieser Armee spricht, kommen alle Angst. Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer und sie ziehen an jeder auf seinem Weg, ihre Pfade wechseln sie nicht und keiner drängt den anderen, sie ziehen an jeder einzeln auf seine Bahn und sie stürzen zwischen Waffen hindurch und verwunden sich nicht. Sie laufen in der Stadt umher, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Also bis hin zum Häuserkampf wird das beschrieben. Also eine unglaublich bewegliche Infanterie mit enormer Eigenständigkeit in der Bewegung. Und so kann man weiterfahren. Und dann wird in Kapitel 2 gesagt, im dritten Tempel soll Israel eine Bußversammlung abhalten. Keine Opfer. Aber der Altar wird erwähnt, die Vorhalle des Tempelhauses, die Priester, und sie schreien zu Gott, dass er eingreift. Und dann in Kapitel 2 immer noch greift Gott ein und wird Israel aus dieser Not befreien. Das ist der Herr Jesus, der dann nach 3,5 Jahren zurückkehrt. Auf dem Ölberg wird er kämpfen und wird Israel aus der Bedrängnis vor Assyrien befreien. Und jetzt noch ein Weihnachtstext. Micha 5. Was hat Weihnachten mit ISIS zu tun? In Micha 5, Vers 1 wird die Geburt des Herrn Jesus in Bethlehem beschrieben. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist der Herr Jesus, der Mann aus Bethlehem, das wird auch einmal der Herrscher in Israel sein. Und in Vers 3 sind wir in der Endzeit. Wie so oft in der Prophetie wird das erste und das zweite Kommen Jesu ganz nah miteinander zusammengebracht. Vers 3, und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde, und dieser wird Friede sein. Also der Mann aus Bethlehem. Das ist der gleiche, der einmal im tausendjährigen Reich regieren wird und Israel zur Ruhe bringt. Aber vor der Ruhe eben der große Sturm. Vers 4. Wenn Assyrien in unser Land kommen wird. Das ist Assyrien, der König des Nordens. Wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in unsere Paläste treten wird, so werden wir 7 Hirten, ja, 8 Menschenfürsten gegen dasselbe aufstellen. Es wird nämlich so sein, die 144.000 in Moab, in Jordanien, die werden am Schluss noch zurückkehren und die in die Endkämpfe eingreifen. Wenn der Jesus wiederkommt, man lese dazu Sacharja 9 und 10, da sieht man, wie der Herr Jesus vom Himmel her kämpft und der Überrest als Bodentruppe unten, von ihm oben geschützt. Sie werden 8 Menschenfürsten aufstellen gegen dasselbe und sie werden das Land Assyrien mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assyrien erretten, wenn es in unser Land kommen und wenn es in unsere Grenzen treten wird. Dramatisch, ja? Der Herr Jesus, er wird uns vor Assyrien retten. Der Bund mit Europa, das bringt gar nichts. Das ist alles nur Falschheit und Lüge. Aber der Herr Jesus wird dann schließlich diese Rettung bringen vor Assyrien und wird diesen Drittel aus der größten Bedrängnis in die Herrlichkeit des Reiches führen. Nun, das war eine weitere Ausführung zu nur diesem kurzen Satz in Daniel 9. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Und dann ist diese Übersicht vorbei. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 10. Daniel 10. Das ist jetzt ein ziemlich einfaches Kapitel. Da kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Im 3. Jahr Kores des Königs von Persien wurde dem Daniel, welcher Belsazar genannt wird, eine Sache geoffenbart. Und die Sache ist Wahrheit und betrifft eine große Mühe oder einen großen Kampf. Und er verstand die Sache und bekam Verständnis über das Gesicht. Das 3. Jahr, das ist jetzt das Jahr 536 vor Christus. Und da wird Daniel wieder etwas mitgeteilt, eine göttliche Offenbarung, die er dann aufgeschrieben hat, in den Kapiteln 10 bis 12, die eine Einheit bilden. Und da wird wieder gesagt, er verstand die Sache. Schön. Er bekam Verständnis über die Vision, das Gesicht. Also da sehen wir wieder ein Daniel, der von Gott Verständnis bekommt. Warum? Weil er eben dem Herrn die Treue hielt in seinem Leben. Und dieses Verständnis hat ihn nicht stolz gemacht, sondern hat ihm erst recht Mut gemacht in den Schwierigkeiten, zuerst im babylonischen Hof, später am persischen Hof, treu zu sein. Und dann hat ihm Gott noch mehr Verständnis gegeben. Das war wie eine Spirale. Diese wahre Erkenntnis führte zu mehr Treue. Und dieses mehr Treue führte zu neuer Erkenntnis. Und diese neue Erkenntnis führte zu mehr Treue. Das ist eine Spirale im Leben von Daniel. Vers 2. In selbigen Tagen trauerte ich Daniel 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Daniel trauert. Und wir werden gleich sehen, diese Traurigkeit hängt wieder damit zusammen. Wie in Daniel 9, 3 Jahre früher, da hat er auch getrauert und hat die Sünden seines Volkes vor Gott gebracht. Hat sich eins gemacht mit dem Versagen des Volkes Gottes. Er hat nicht gesagt, seht die, sondern er hat sich eins gemacht mit dem Volk. Schaut, Herr, uns. Das ist die richtige geistliche Haltung. Sich eins machen mit dem Volk. Auch wenn er selber nicht an der Schuld beteiligt war, aber er gehört ja zu diesem Volk. Und er war traurig, wenn er sah das Versagen Israels auch damals. Und jetzt Vers 4. Und am 24. Tag des ersten Monats, das ist wieder übrigens der Monat Nisan, des religiösen Jahres. Nicht wahr? Es gibt ja in Israel 2 Neujahrfeste. Das religiöse Jahr, da ist eigentlich, das beginnt mit dem ersten Nisan im Frühjahr. Und das bürgerliche Jahr beginnt mit dem Monat Tischri im Herbst. Und darum, wenn heute von Neujahr gesprochen wird, dann spricht man normalerweise von Rosh Hashanah im Herbst. Aber das ist am 1.7. Es gibt eben 2 Kalender in der Bibel. Der Kalender ab der Schöpfung und der Kalender ab dem Auszug aus Ägypten. Und der ist um 6 Monate verschoben. Darum gibt es eigentlich 2 Neujahrsfeste in der Bibel. Und heutige Juden könnten sogar 3-mal Neujahr feiern, wenn sie noch unser Neujahr übernehmen würden. Ja, also das Spaß beiseite. Nur um zu sagen, also die ersten 2 Tage, da war das Neujahrsfest im Monat Nisan und das Neumondfest, das auch in 1. Samuel 20 an 2 Tagen gefeiert wird. Und dann ab dem 3. bis zum 24. hat er gefastet. Das sind diese 3 vollen Wochen. 21 Tage. Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stroms. Das ist der Hiddekel, das ist der Tigris. Und ich erhob meine Augen und sah. Und siehe, da war ein Mann in Linnen gekleidet und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas. Das ist ein ganz besonders wertvolles Gold. Und sein Leib war wie ein Chrysolith. Das ist ein Edelstein, Halbedelstein, der sieht so golden aus. Chrysolith heißt Goldstein. Hebräisch Tarschisch. Und sein Leib war wie ein Chrysolith. Und sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes. Und seine Augen wie Feuerfackeln. Und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von leuchtendem Kupfererz. Und die Stimme seiner Worte war wie die Stimme einer Menge. Die Beschreibung ist ja frappant parallel zur Erscheinung des Herrn Jesus auf Patmos. In Offenbarung 1 ab Vers 13. Augen wie Feuerfackeln. Füße wie Kupfererz, als glühten sie im Ofen. Und dieses lange Priestergewand, hier in Linnen gegürtet. In Linnen und gegürtet. Also die Parallelen sind ganz frappant. Und in Offenbarung 1 wird gesagt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und hier das Aussehen des Angesichts wie der Blitz. Also wer erschien hier Daniel? Das war der Sohn Gottes im Alten Testament. Und wir haben ja im Alten Testament an vielen Stellen solche Erscheinungen, wo Gott in einer Menschengestalt erscheint. Ich war Gott in seiner absoluten Gottheit kann niemand sehen. Darum steht in 1. Timotheus 6, Vers 16, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Und trotzdem lesen wir im Alten Testament, dass Gott gesehen wurde. Hagar, 1. Mose 16, sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Jesaja sieht den Herrn auf hohem und erhabenem Thron in Jesaja 6 und Engel um ihn her. Er sieht Gott. Wie ist das möglich? Gott hat ja Mose gesagt in 2. Mose 33, man kann Gott nicht sehen und leben. Ja, Gott in seiner absoluten Gottheit hat noch nie ein Geschöpf gesehen. Das ist gar nicht möglich. Aber Gott konnte sich schon im Alten Testament offenbaren in einer Gestalt, die für den Menschen erträglich war. Und immer wieder sehen wir, wie ein Mensch erscheint. Zum Beispiel auch bei Abraham, 1. Mose 19. Drei Männer, zwei waren Engel, aber einer war der Herr selbst. Und Abraham meinte zuerst, das ist ein Wanderer und lädt ein, die Fremden. Erst später merkte er, das ist der Herr, der Richter der ganzen Erde. Und so haben wir viele weitere Beispiele, auch bei Richter Gideon, in Richter 7. Der erscheint auch ein Bote und plötzlich merkt er, das ist Gott gewesen. Aber er muss nicht sterben, weil er in einer erträglichen Gestalt erschien. Und diese Erscheinungen waren bereits eine Vorschattung, dass einmal Gott, und zwar Gott der Sohn, ein wirklicher Mensch werden würde. Wie das Johannes 1, Vers 14 sagt, und das Wort, das ja nach Johannes 1, 1 bis 3 alles erschaffen hat, selber ewig ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott, der Sohn, kommt als wirklicher Mensch in die Welt. Und wenn man ihn kennt als den Menschen Jesus, kennt man den Vater. Und darum sagt dann auch Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. In seiner absoluten Gottheit. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, kam und hat den dreieinen Gott geoffenbart. Und eben hier bereits alttestamentlich wieder eine solche Gotteserscheinung. Und sehen wir, wie Daniel reagiert, Vers 7. Und ich, Daniel, allein sah das Gesicht. Die Männer aber, welche bei mir waren, sahen das Gesicht nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, und sie flohen und verbargen sich. Daniel ist überwältigt. Aber nur er sieht das. Er hatte noch Begleiter, und die haben zwar den Schrecken mitbekommen, aber nicht wirklich, was er gesehen hat. Wie bei Paulus. Er hatte auch eine Erscheinung vom Himmel her. Und wer war das? Der Herr Jesus. Und von Paulus heißt es, dass er den Herrn Jesus gesehen hatte. Aber die Begleiter, die sahen nur ein Licht. Die sahen niemanden. Aber sie sahen das ein Licht. Und es heißt in einer Stelle, sie hörten die Stimme. Und an der Stelle heißt es, die Begleiter, sie hörten nicht die Stimme. Und dann kommen Leute und sagen, seht ihr, ein Widerspruch. Ich mag mich erinnern, ich war auf dem Bahnhof als Teenager, habe ich da Traktate verteilt und dann gebe ich einem Mann ein Traktat. Das habe ich so gemacht, wenn ich auf den Zug warten musste, um nach Hause zu fahren. Ich habe ein bisschen die Zeit ausgenutzt. Und dann sagt er, ja, in letzter Zeit hätte er sich gerade so mit Widersprüchen in der Bibel beschäftigt. Er sei Theologe. Ich habe gesagt, ja, was zum Beispiel? Er hat gesagt, ja, in einem Bericht steht das so, bei der Bekehrung von Paulus, in einem anderen Bericht so. Und da habe ich ihm erklärt, ja, die haben quasi eben die Person nicht gesehen, aber das Licht. Und einmal steht, hören die Stimme mit Akkusativ und einmal steht, hören die Stimme mit Genitiv. Also, hören die Stimme, hören der Stimme. Und hören der Stimme, das drückt aus, sie hörten nur den Schall, dass einer spricht. Und hören mit Akkusativ, das heißt, den Inhalt verstehen. Und darum steht, sie hörten der Stimme, sie hörten den Schall, aber sie hörten nicht die Stimme, Akkusativ. Sie verstanden nicht, was da gesagt wurde. Kein Widerspruch. Muss nur die Bibel genau lesen. Ja, meistens reicht es im Deutschen genau lesen. Und dann gibt es manchmal Fälle, da muss man noch den Grundtext dazu nehmen. Aber das ist nicht der Regelfall. Also wenn einer meint, die Bibel versteht man nur, wenn man Hebräisch und Griechisch kann, das stimmt nicht. Eben weil wir so gute Übersetzungen haben. Ich staune immer wieder, wie präzis gerade eben die alte Elberfelder ist. Oder eben die 2003 von CSV. Ja, gut, jetzt fahre ich weiter. Also ganz parallel diese Erscheinung bei Daniel. Und das war auch der Herr Jesus, aber im Alten Testament. Vers 8, und ich blieb allein übrig und sah dieses große Gesicht. Und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe verwandelte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft. Ich war Paulus, Apostelgeschichte 9, hat 3 Tage nicht mehr gegessen. Das war seine Bekehrung. Bei Daniel war es nicht seine Bekehrung. Das war ein alter Mann, der den Herrn schon so gut kannte und plötzlich wird er vom Herrn ganz neu überwältigt, in einer Weise, wie das noch nie war. So war es ja auch bei Johannes. Das war auch auf Patmos ein alter Mann, vielleicht 90 Jahre alt. Und wer hat den Herrn so gut gekannt wie der Jünger Johannes, der sich selbst immer wieder nennt, der Jünger, den Jesus liebte? Weil er sich der Liebe des Herrn auch besonders bewusst war, mehr als die anderen Jünger. Aber in Offenbarung 1 sehen wir, er fällt wie tot nieder, als er die Herrlichkeit des Herrn sieht. Und bei Daniel also auch. Und da ist jetzt eine wunderbare Erfahrung. Man wird immer wieder neu vom Herrn überwältigt, wie lange man auf dem Glaubensweg auch sein mag. Es wird nie langweilig im Glauben. Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an und machte, dass ich mich auf meine Knie und Hände emporwankte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, merke auf die Worte, die ich dir zu dir rede. Und stehe auf deiner Stelle. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Wichtig. Wir sehen Daniel 10, 11, 12. Das ist eine Einheit. Das gehört alles zusammen. In Kapitel 12 werden wir dann noch sehen, dass in dieser selben Vision, die da beginnt, da sieht Daniel nicht nur den Herrn, sondern er sieht auch Engel. Und nun ist es wichtig, in den Versen bis Vers 9, das ist der Herr Jesus. Aber in Vers 10, diese Hand, die kommt und ihn berührt, das Weitere macht klar, das ist die Hand eines Engels. Das ist nicht mehr der Mann mit dem Gesicht wie ein Blitz. Jetzt spricht ein Engel mit Daniel und er stärkt Daniel. Wir werden das gleich noch mehr sehen. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann. Merke auf die Worte, die ich zu dir rede. Wieder befiehlt er ihm, schau, du musst dein Verständnis richten. Das heißt merken, Verständnis darauf richten. Er soll wieder aufstehen. Und Daniel steht auf. Aber sieht man diesen Namen? Daniel, du vielgeliebter Mann. Das hatten wir doch schon in Kapitel 9, Vers 23. Da hat Gabriel ihm gesagt, du bist ein vielgeliebter. Und das kommt nochmals in Vers 19. Da sagt ein Engel, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Ish chamudot, das heißt Mann der Schätze. Zu gut Deutsch, Schatzmann. Gibt es ja also jüdischen Familiennamen. Schatzmann, das ist Ish chamudot. Also, du vielgeliebter, wertvoller Mann. Und eben, ein Mann wie Daniel, der den Herrn liebt und sein Wort liebt und die Dinge Gottes verstehen will, der wird Schatzmann genannt. Das ist ein Schatzmann. Es gibt übrigens auch Schatzfrauen, ja? Natürlich, eben. Die so sind wie das Vorbild Daniel. Und jetzt Vers 12. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, Das war also schon am 3. Nissan. Jetzt ist der 24. ja? Vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Sehen wir, warum Daniel sich gedemütigt hat? Also er wollte vor Gott Buße tun und er wollte Dinge besser verstehen. Das waren die zwei Anliegen. Aber er hat dann gefastet und der Engel und die göttliche Antwort ist nicht gekommen, weil er 3 Wochen gefastet hat, sondern er war schon erhört worden am ersten Tag an. Also man muss nicht meinen, man kann irgendwie durch eine besondere Art des Betens etwas verdienen. Aber er wollte damit ausdrücken, wie ernst es ihm ist. Und darum hat das Fasten seinen Sinn. Aber nicht durchs Fasten wird etwas verdient. Und darum ist das so schön. Es ist von Anfang an erhört worden. Aber der Engel entschuldigt sich jetzt für die Verspätung. Engel können 3 Wochen Verspätung haben. Also nicht nur wir Menschen. Und jetzt schauen wir mal, wie das gekommen ist. Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug daselbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Aha, also dieser Engel hatte am 3. Nissan im Himmel den Auftrag bekommen, geh zu Daniel, sollst ihm das erklären. Aber dann hatte er da auf dem Weg eine Konfrontation mit dem Fürsten des Königreichs Persien. Und das war so ein schlimmer Kampf. Erst als Michael kam und ihm half, kam es zum Sieg. Ah, jetzt sehen wir, das ist natürlich nicht ein Perserkönig, dieser Fürst des Königreichs Persien, sondern das ist ein Engelfürst an der Spitze von Persien. Und zwar muss man sagen, ein dämonischer Engelfürst. Nicht wahr? In Epheser 6, Vers 12 wird ja erklärt, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern wieder, ich zitiere direkt aus dem Bibeltext, Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Diese Kosmokratoren steht im Griechischen. Wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und in Vers 11 geht es um die Listen des Teufels. Also das macht klar, dass gefallene Engelfürsten, die mit Satan gefallen sind, dass die an der Spitze der verschiedenen Staaten stehen und wirken. Es gibt den Fürsten des Königreichs von Persien. Und wir werden sehen in Daniel 10, Vers 20, da sagt dieser Engel, da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren und mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Der Kampf geht weiter. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Da gibt es noch einen anderen Engelfürst von Griechenland. Der will dann auch in den Kampf eingreifen. Das weiß er schon. Und jetzt sehen wir also, diese Kosmokratoren sind an der Spitze der Staaten. Und das heißt also, hinter den Herrschern in dieser Welt stehen dämonische Mächte. Und wie ist der Link? Ja, das wusste man schon in der Regierungszeit von Reagan. Da ist ja besonders bekannt geworden, dass da Wahrsager konsultiert wurden für Entscheidungen. In solchen Beispielen sieht man sogar sehr direkt, wie der Link ist von dieser Welt zur übernatürlichen Welt. Oder ein Alexander der Große, der hat Orakel befragt. Und da ist diese Führung ganz direkt. Aber das muss gar nicht unbedingt mit so direkten okkulten Methoden geschehen, sondern der Satan ist der Fürst dieser Welt und er führt die ungläubigen Menschen. Darum wird der Satan auch genannt in Johannes 12, Vers 31, der Fürst dieser Welt. Und noch schlimmer, in 2. Korinther 4, Vers 4 wird er genannt, der Gott dieser Welt. Und denken wir daran, in der Versuchungsgeschichte in Lukas 4, da sagt der Satan, nachdem er dem Herrn Jesus alle Reiche des Erdkreises gezeigt hatte: Wenn du dich vor mir niederbeugst, dann werde ich dir diese ganzen Reiche geben, denn mir sind sie gegeben. Und interessant, in Lukas 4 steht nicht einfach die Reiche der Erde, sondern die Reiche des Erdkreises, Oikumene. Und das ist in Lukas 2 der Erdkreis speziell der Ausdruck für das Römische Reich. Also, wer stand damals hinter Tiberius, Lukas 4? Der Satan, hinter Kaiser Tiberius. Natürlich sagt Römer 13, dass Gott die Obrigkeiten eingesetzt hat. Bei Noah hat Gott eingesetzt, dass Menschen über Menschen regieren sollen. Das ist eine göttliche Institution. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass eben Engelfürsten diese Regierungen beeinflussen und steuern. Aber die Engel Gottes, die stehen im Kampf mit diesen. Also wir können sehen, die Weltgeschichte ist eigentlich ein sehr kompliziertes Schachspiel. Auf 2 Etagen, nicht wahr? Normalerweise spielt man Schach auf 1 Etage. Aber jetzt müssen wir uns vorstellen, 2 Bretter, Schachfiguren oben und Schachfiguren unten. Unten, das sind die Menschen, oben, das sind die Engel. Und da ist eine direkte Beziehung. Also ein Doppelschach, das muss man noch erfinden. So. Und hier sehen wir etwas von diesem Kampf. Und jetzt sehen wir, der Engel Michael wird hier genannt, einer der ersten Fürsten. In Judas 9 wird Michael genannt Erzengel. Und Erz, das heißt Oberengel oder Engelfürst. Und er war einer der Obersten. In Offenbarung 8 wird zum Beispiel gesprochen über die 7 Engel, die vor Gott stehen. Die also quasi unmittelbar vor Gott stehen. Und Gabriel sagt von sich in Lukas 1, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Er ist einer dieser Engel da ganz oben, die vor Gott stehen, von diesen 7 Engeln. Aber eben, Michael ist einer der ersten Fürsten. Jetzt gehe ich weiter, Vers 14. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn das Gesicht und die Vision geht noch auf jene Tage. Nun, das macht klar, die ganze Prophetie, die jetzt folgt in Kapitel 11 und 12, die geht über die Geschichte hinweg, aus der Zeit von Daniel. Werden wir sehen, vieles ist schon erfüllt, aber es geht alles bis in die Endzeit. Das ist das eigentliche Ziel der Prophetie. Die Endzeit, die Zeit, wenn der Herr Jesus kommt als Richter der Welt. Weiter, Vers 15. Und als er in dieser Weise mit mir redete, richtete ich mein Angesicht zur Erde und verstummte. Schön. Der Mensch wird einfach still vor Gottes Wort. Einfach muss man gar nicht mehr sagen. Gott hat gesprochen. Und siehe, einer, den Menschenkindern gleich, berührte meine Lippen. Und ich tat meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen des Gesichtes überfielen mich die Wehen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie vermag ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn zu reden? Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist in mir übrig. Also ein Engel in Menschengestalt stärkt Daniel und gibt ihm Kraft für die Lippen, um wieder zu sprechen. Und das erstaunt, ein Engel gibt Kraft. Aber wir kennen doch das aus Lukas 22. Sogar dort, als der Herr Jesus in Gethsemane als Mensch, das Lukas-Evangelium betont hat, besonders die Menschheit des Herrn Jesus, dort in schwerem Gebetskampf war, da kam ein Engel und stärkte ihn. Und hier haben wir das auch, ein Engel, der Daniel stärkt. Jetzt Vers 17. Und ja, Vers 17 habe ich ja gelesen. Vers 18. Da rührte mich wiederum einer an, aussehen wie ein Mensch, und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede dir, sei stark, ja, sei stark. So macht der Engel ihm Mut. Und als er mit mir redete, fühlte ich mich gestärkt und sprach, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Daniel nennt den Engel mein Herr. Auf Hebräisch Adonai. Das ist nicht Adonai. Ja? Adonai, das ist speziell mein Herr, aber als Titel speziell für Gott. Sag ich Mehrzahl, meine Herren, Adonai. Und das ist das in der Bibel die verbreitete Anrede für Gott. Aber hier sagt er Adonai, das ist das gleiche wie Monsieur. Ja, Monsieur heißt mein Herr. Und auch heute in Israel sagt man nicht Monsieur, man sagt Adonai. Auf der Straße, Adonai, Slicha. Mein Herr, Verzeihung, können Sie mir erklären? Also so spricht er mit dem Engel. Also er verehrt den Engel nicht irgendwie göttlich, sondern sagt ihm Monsieur. Und der Engel sagt ihm, du vielgeliebter Mann. Vers 20, da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren und mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Also, der Engel hat zwischen den Kämpfen einen Auftrag, um Daniel die Prophetie zu erfüllen, aus dem Buch, das schon im Himmel ist. Das Buch der Wahrheit. Und das werden wir dann nächstes Mal ab Kapitel 11 sehen. Fantastische Prophetie. Wir werden über 150 Prophezeiungen erfüllt in der Geschichte finden, nur in den Versen 1 bis 35. Umwerfend. Ein Kritiker des Christentums, Porphyrius, um 300 nach Christus, hat in seinem 11. Buch gegen das Christentum geschrieben, in seinem 12. Buch gegen das Christentum, Daniel 11 kann nicht echte Prophetie sein, ist ja viel zu genau. Okay. Das geht für heidnische Prophetie, ja. Jetzt noch weiter und es ist kein einziger, der mir wieder jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Also es ist ein besonders schwerer Kampf da. Und nur Michael, das zeigt uns, das ist einer der stärksten Engel überhaupt. Und von Michael lesen wir in Offenbarung 12, dass er gerade vor Beginn der großen Drangsal wird er einen Kampf aufnehmen gegen Satan im Himmel, der immer noch Zugang hat bis zu dem Zeitpunkt im Himmel als Ankläger. Und die Engel von Satan mit ihm und die Engel von Michael, die ihm unterstellt sind, gegen ihn. Und dann heißt es, dass Michael den Satan besiegt und ihn aus dem Himmel wirft, auf die Erde. Und dann steht in Offenbarung 12, dann wird der Satan so zornig sein, weil er weiß, aus der Bibel, dass er nicht mehr viel Zeit hat, nur noch 3,5 Jahre. Und dann wird er so toben. Und das wird die große Drangsalszeit auslösen. Aber sehen wir, Michael ist ein so starker Engel, dass er sogar den Satan besiegt. Aber jetzt wird klar, der Satan ist nicht ein Antigott. Er ist wirklich ein Engelfürst, der sogar von einem anderen Engelfürst besiegt werden kann. Das ist fantastisch. Michael ist auch nur ein Engel, auch nur ein Geschöpf, aber eben ein besonderer starker Engel. Und das Schöne ist hier, als nur Michael, euer Fürst. Das ist der Engel, der an der Spitze von Israel steht. Wow. Eigentlich der stärkste Engel Gottes und nicht ein Engelfürst, ein Dämon. In Daniel 12, Vers 1, noch zum Schluss, da steht von der großen Drangsal, und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und jener Zeit wird dein Volk errettet werden, an jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Ah, Michael, der für dein Volk steht, an der Spitze Israels. Und das können wir wissen, dieser Michael hat auch heute in Bezug auf Israel eine Funktion. Aber das sind Kämpfe in der unsichtbaren Welt, die da abgehen. Und Gott gibt uns hier so einen kleinen Einblick in diese Sphären. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir beginnen, plötzlich so Märsche um Zürich herum zu machen, um Territorium zu erobern. Das ist alles Unsinn. Das sind falsche Lehren, die heute verbreitet werden. Und die sind überhaupt nicht biblisch. Wir sehen, Gott hat einmal Josua den Auftrag gegeben, Jericho zu umzingeln. Aber nachher ist das nie mehr geschehen. Und der Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen hat er nicht zuerst Philippi umzingelt und dann hat er evangelisiert. Ja, aber das wurde mir gesagt. Ja, du, weißt du, natürlich wird in Tadschikistan wieder eine Erweckung kommen, denn Leute haben Tadschikistan umkreist im Gebetsmarsch. Woher haben die das? Das sind falsche Lehren, aber gewisse Elemente, das lehrt uns das Wort Gottes, dass es diese Engelfürsten gibt und das erklärt uns auch all das Unrecht in der Weltpolitik. Und da wird man vielleicht auch weniger so ein ewiger Ausrufer. Was haben die in Bern wieder gemacht? Ja, die in Bern. Und was ist mit denen da oben? Diese gefallenen Engelfürsten, die in Bern gesteuert haben. Oh, ja. Und von uns wird gesagt einfach, wir sollen für die Obrigkeit beten. Vor allen Dingen ermahne ich, dass Gebete, Fürbitten, Flehen und so weiter gemacht werden, sagt Paulus in 1. Timotheus 2, für alle, die in Hoheit sind, und eben für die Regierung, dass das Evangelium gefördert werden kann. Denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und so sehen wir, dass das Gebet ist eine ganz wichtige Sache für die Obrigkeit. Aber da machen wir nicht irgendwelche Kampfmärsche. Aber wir beten und wir wissen, dass unser Gebet viel bewirkt. Wie Jakobus 5 sagt, das Gebet eines Gerechten, eines Menschen, der dem Herrn Jesus wirklich nachfolgt, vermag viel. Gut, und noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort uns so viel Einblick gibt in Bereiche, die den Menschen sonst verschlossen ist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir wissen, du stehst über allem. Und der Ratschluss Gottes steht über allem und wird sich erfüllen. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst zu sehen, in welcher Zeit wir leben, was unser Auftrag ist und dass wir die unwichtigen Dinge lassen und uns wirklich auf das konzentrieren, was du uns groß machen willst durch dein Wort und dass wir den Auftrag sehen, wirklich die Letzten noch zu dir zu rufen. Herr Jesus, benutze du uns, an jeden von uns, dass wir dir entschieden, treu, so wie ein Daniel, nachfolgen können, sodass du auch dieses Zeugnis ausstellen kannst, du Vielgeliebter. Amen.